Hallo, ich bin Jens Wawritschek und ihr hört die Gekannten mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz.
Hallo und herzlich willkommen bei den Gekannten. Da sind wir wieder und wir haben ein Thema mitgebracht, wo sich vielleicht der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin denkt, Moment, das kennen wir doch schon.
Ja, bevor wir nämlich zurückgekommen sind, gab es uns ja schon, wir haben etliche Folgen damals schon veröffentlicht, die gibt es aktuell gar nicht mehr zu hören, oder?
Das ist richtig. Die haben wir mal grundsätzlich runtergenommen, weil wir ja viele Themen noch einmal und auch etwas ausführlicher besprechen wollen. So wie zum Beispiel Masters of the Universe, mit dem wir ja neu gestartet sind. Aber es gab auch viele Folgen, die bis heute wunderbar aktuell sind und wo wir auch immer wieder gefragt wurden, warum gibt es die denn nicht mehr, kann ich die wieder mal hören? Und da haben wir uns gedacht, die ein oder andere Folge von damals, die könnte man eigentlich auch noch einmal dem Publikum zugänglich machen. So wie heute zum Beispiel.
Genau, und wir haben uns dafür eine entschieden, wo wirklich oft nachgefragt worden ist. Wir reden über die drei Fragezeichen mit Kai Schwind, ein guter Bekannter von mir, der mittlerweile ja auch mit dem Bobcast einen eigenen Podcast hat, also ein Kollege von uns. Und ich würde sagen, hören wir doch einfach rein.
Freunde, wir sind wieder da. Herzlich willkommen bei den Giganten, die 12. Folge. Ja, es ist nicht nur die 12. Folge, es ist auch eine Geburtstagsfolge, denn wir werden, ja, ziemlich genau heute ein Jahr alt. Mein Name ist Markus Holzer, ich bin natürlich nicht alleine da. Wie immer begrüße ich an meiner Seite, macht nichts, meinen Kollegen und Freund Michael Shaggy Schwarz und, der ist aber auch nicht alleine da, oder?
Ich bin auch nicht ganz alleine da. Aber erstmal, hallo Markus, schön, du hörst dich so an, als wärst du super erfreut und springst wahrscheinlich gerade auf und ab. Zumindest klingt das so erfreut, wie du bist. Ja, das ist tatsächlich unsere Geburtstagssendung und wir haben ja bisher noch keinen Gast bei uns gehabt. Und heute haben wir uns entschieden, einen Gast dazu zu holen. Nicht irgendjemanden, das ist tatsächlich jemanden, dessen Arbeit ich schon seit langem verfolge und auch bewundere tatsächlich. Und unsere Hörer, die kennen ihn vielleicht auch, sicherlich kennen sie auch das Projekt, wodurch ich ihn quasi kennengelernt habe. Aber er hat noch so viele andere Projekte und wir wollen heute unter anderem mit ihm über die drei Fragezeichen und so weiter sprechen. Niemand Geringeres als der Autor, Regisseur und ja, Journalist, Medienwissenschaftler. Niemand Geringeres als Teil der Fanbande, Kai Schwind. Hallo Kai.
Hallo Shaggy und Markus. Ich begrüße euch. Was für eine Ehre, in eurem Geburtstagspodcast als Gast dabei zu sein. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wirklich, wirklich sehr. Und wir werden, Markus, du kanntest ihn vorher auch schon. Zumindest habe ich dir viel von Kai und der Fanbande schon erzählt. Und unsere Hörer kennen ihn ja auch dadurch, dass wir ganz viele Shoutouts von deinem lieben Kollegen Sven bisher hatten. Aber du bist ja nicht nur Teil der Fanbande. Ich habe ja eben gesagt, du machst ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die sich vor allem auch mit Hörspielen im weitesten Sinne beschäftigen. Und du bist uns ja jetzt nicht aus meinem Wohnzimmer zugeschaltet, du bist uns von einem ganz besonderen Ort zugeschaltet. Erzähl mal ein bisschen was von dir und erzähl mal, wo du gerade dich befindest.
Genau, ich befinde mich sehr weit nördlich, in jedem Fall sehr weit nördlich von Markus, der in Wien ist. Ich bin in Oslo, in Norwegen, wo ich jetzt schon seit knapp 10 Jahren hauptsächlich lebe und wirke. Und eigentlich da auch sowas ganz anderes mache. Ich arbeite an einer Hochschule, bin da quasi Dozent und forsche und so, weil ich ja eben noch so diese geheime Identität als Medienwissenschaftler habe. Genau, und bin hier also knietief im Schnee und bin aber immer auch mal wieder in Deutschland oder auch schreibenderweise thematisch auf anderen Planeten und da hauptsächlich eben zum Thema Hörspiel, was ich ja nun auch schon seit einigen Jahren aktiv verfolge. Die Ferienbande, genau, ist absolut sicherlich der Einstieg in das alles gewesen. Mit meinem alten Kinder- und Jugendfreund Sven Buchholz haben wir diese Serie entwickelt, damals noch als Radio-Comedians beim Hessischen Rundfunk. Wir kommen beide aus Frankfurt und haben da angefangen. Und eine dieser Radio-Comedy-Konzepte war die Ferienbande. Und das eskalierte dann sozusagen in andere Medien. Wir haben dann angefangen, CDs zu machen, über die ihr ja schon gesprochen habt. Und auch dann Live-Tourneen irgendwann, also Live-Hörspiele. Und die Ferienbande, für alle Hörer, die das jetzt noch nicht so mitverfolgt haben, ist eine Parodie auf die Jugendhörspiele der 80er Jahre. TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, all das, wo wir uns da ja doch auch mit viel Liebe und Nostalgie, aber auch mit bisschen Boshaftigkeit vielleicht über diese Eigenarten von diesem Genre lustig machen. Also diese komischen Sprechweisen, diese komischen Stories und dieses ganze Format. Und das machen wir jetzt schon seit über 15 Jahren und denken nicht ans Aufhören.
Und dein lieber Kollege Sven, der ist ja tatsächlich des Öfteren hier schon zu hören gewesen, nicht als Gast, sondern der hat die Shoutouts schon gesprochen, der Fanbande, und in seinen Rollen als Baul und als Bröckchen. Und aber von Bernd, du bist
richtig,
genau,
wollte,
so rum.
Ich wollte gerade da einspringen. Der Baul, das bin ja nun mal ich. Das kann sonst niemand anders. Sven ist genau fürs Schreien zu, also wir schreien ja alle in diesen Rollen. Da geht es ja nicht um subtile Nuancen, sondern ums laute Losbullen, sowohl auf CD als auch auf der Bühne. Aber Sven hat ja die Besonderheit, dass er eine Doppelrolle hat. Sven ist wirklich Bernd, früher genannt Beate, der belämmerte Anführer der Bande, und Bröckchen, der Quotendicke. Und ich bin Baul, das Computerhirn, der dann auch noch, weil es Comedy ist, einen tollen sächsischen Akzent verpasst bekommen hat.
Übrigens großartig. Ich weiß ja, es ist schon lange her, die erste Tour, wann war die? Hast du gesagt 2000?
Die erste Tour war 2005, also wir haben eine kleine erste Tour, das erste Mal live auf der Bühne, mehrmals hintereinander waren wir 2005, und wir haben uns dann, glaube ich, kennengelernt relativ bald 2006 oder 2007, weil du uns ja dann da gebucht hast in deiner anderen Kapazität.
Genau, ich habe euch gebucht als Veranstalter, der ich ja nun mal bin, Konzertveranstalter. Ich habe euch aber vorher tatsächlich schon mal gesehen gehabt, ich glaube, es war in Marburg, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Da habe ich euch auf jeden Fall das erste Mal gesehen. Und dann haben wir uns kennengelernt in Fulda, und es war einfach, ja, Liebe auf den ersten Blick, kann man so sagen. Ich habe mich in die Bande verliebt und bin hoffentlich Ehrenmitglied der Bande geworden.
Auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch in dich verliebt. Jetzt wird's richtig eklig. Jetzt schmieren wir uns ja Honig um die Bärte. Aber es war tatsächlich so, Shaggy war einer der Ersten, der uns quasi regelmäßig gebucht hat und auch, wo eindeutig erkennbar war, dieser Mann kennt sich mit Hörspielen aus und der kriegt unseren Humor ganz genau. Und es war immer grandios, nach Fulda zu kommen, weil da auch irgendwie so hinter den Kulissen alles stimmte. Deswegen, wir waren schon oft bei dir und sind es auch hoffentlich bald wieder. Also ja, Liebe auf den ersten Blick, das unterschreiben wir. Und Ehrenmitgliedschaft sowieso.
Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich mal, Entschuldigung, dass ich den Markus nochmal unterbreche, aber ich will jetzt, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich mal in eine kleine Rolle in die Fanbande Hörspiele, aber das ist ein anderes Thema, worüber wir vielleicht mal ein anderes Mal reden sollten. Aber Markus, du hast eine Frage.
Ich habe noch eine Frage zur Ferienbande, da wurde ja auch schon angedeutet, das ist natürlich sehr, sehr schwarzer und sehr erwachsener Humor, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen, aber hattet ihr denn da heutzutage in Zeiten wie diesen, wo jeder einen Social-Media-Account hat oder mehrere, schon mal irgendwie Probleme, dass einige Leute diese Art des Humors nicht verstanden haben und sich da irgendwie beleidigt gefühlt haben?
Das ist ein super spannendes Thema, weil man ja wirklich in den letzten Jahren also ein ethisches Klima hat, was sich ja fast komplett gewendet hat, was da alles so möglich ist im Bereich Satire und Comedy, und alles ist so politisch korrekt, dass es wirklich teilweise kritisch ist. Und die Fanbande, wie gesagt, jetzt 15 Jahre alt, im Prinzip genau an diesem Übergang entstanden ist, bevor also Internet und vor allem soziale Medien so präsent wurden. Wir haben früher mal so Zuschriften bekommen, noch klassisch per Mail irgendwie, dass irgendjemand sich aufgeregt hat über was. Ich erinnere mich an eine Diskussion über den Tierarzt Dr. Mengele in Folge 1. Das war jemanden sehr, sehr sauer aufgestoßen. Ansonsten hielt sich das aber in Grenzen. Wir haben jetzt neulich mal, erinnere mich, bei der letzten Tour ist mal jemand gegangen während der Vorstellung und hat das danach bei Facebook auch beschrieben, dass das also ganz unterirdisch war und dass man sich lustig macht über syrische Flüchtlinge und Minderheiten und sowas. Das war dann explizit auf Kommissar Tappert abzielend. Eine Figur, die wir immer dabei haben, wo Sinn und Zweck ist, so politisch unkorrekt wie möglich zu sein. Und das, sowas freut uns dann eigentlich mehr. Also da wundert man sich dann zwar, ob die mal vorher ins Programm geguckt haben, auf was für eine Veranstaltung sie da eigentlich gehen. Aber so ein Walkout ist natürlich eigentlich ein Knaller. Das ist ja toll, wenn man jemanden wirklich so trifft, dass man es nicht mehr aushält, und gehen muss im Protest und danach noch einen bösen Kommentar ablässt. Aber ansonsten kriegen die Leute uns, man darf wirklich sein Publikum da nicht unterschätzen, die verstehen das alle sehr gut und wir haben auch sonst keinerlei Shitstorms in den sozialen Medien zu bestehen. Das funktioniert schon ganz gut.
Klar ist es auch eine Persiflage auf die Jugendhörspiele, wie wir gesagt haben. Aber eigentlich ist es doch eine liebevolle Hommage, wenn man so will. Eigentlich. Ihr seid ja alles auch Fans. Du bist auch ein Kassettenkind gewesen, Kai?
Total, auf jeden Fall. Also wir kommen ja alle daher. Wir sind alle Kassettenkinder. Wir sind alle mit diesen Jugendhörspielen aufgewachsen. Und das muss man meines Erachtens auch sein, um eine Parodie auf die Art und Weise machen zu können. Wenn man sich nur so quasi von oben herab lustig macht, dann funktioniert das nicht. Wir finden ja dieses Format und dieses Genre und diese Erzählweise auch total toll. Nur deswegen ist es eine Mischung aus Hommage und Persiflage und Parodie. Aber es gibt da eben auch immer Sachen, die man auch wirklich parodieren kann. Und das werden auch alle Beteiligten an den Originalhörspielen einem versichern, dass es da viel gibt, wo man sehr selbstironisch sein muss, was man da für Rollen performt und was für Stories es da gibt. Und apropos politisch unkorrekt, also wenn man sich mal so eine frühe TKKG-Folgen anhört, dann schlackert man da mit den Ohren, was da behauptet und gesagt wird. Und das wäre nun wirklich heutzutage wirklich nicht mehr möglich. Und die Fanbande kommentiert ja genau das mit dem Humor. Also wir hauen genau in diese Kerbe, dass wir uns lustig machen über dieses Missverhältnis, dass da so eine unschuldige, heile Kinderwelt präsentiert wird, aber es wird verbal und auch thematisch gibt es quasi keine Schleusen, kein Halten mehr. Das ist der Gag und das kriegen auch die meisten Fans sofort und es ist ja immer ganz schlimm, wenn man das dann erklären muss. Aber das müssen wir Gott sei Dank nicht.
Es gibt ja zahlreiche Fans, auch unter ja, prominenten Sprechern auch. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ihr habt ja auch prominente Gastsprecher gehabt. Aber ich möchte gerne nochmal ganz kurz nochmal zurückkommen zum Anursprung. Also es fing als reine Radiocomedy an bei UFM. Da habe ich es tatsächlich auch schon gehört. Klar, als Hesse hört man auch ein bisschen UFM manchmal. Und da ist es mir schon aufgefallen. Ab da war ich tatsächlich Fan. Aber wie kam dann eigentlich der Schritt, tatsächlich Hörspiele daraus zu entwickeln? Ich meine, das war ja auch sicherlich noch eine finanzielle Überlegung.
Ja, du, das war eigentlich, wir waren da so, wie sagt man, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen eigentlich. Also wir haben einfach diese Radiokomödie gemacht und haben gedacht, super, wir machen jetzt mal so ein Special, das läuft dann so im Sommerprogramm bei UFM und dann freuen wir uns. Und dann haben wir gemerkt, da ist so eine riesen Resonanz. Es gab also tatsächlich wirklich sehr viele Leute, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, wo gibt's denn das und kann man das irgendwo runterladen und so, dass unser Management damals, als wir Kai und Sven als Radio-Comedy-Duo tatsächlich auch noch ein Management hatte, was zum Ziel hatte, uns zu erfolgreichen Radio-Comedians zu machen, sagte, wieso macht ihr denn kein Hörspiel auf CD? Ihr parodiert doch dieses Genre. Bringt doch eine CD raus. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, klar, das müssen wir machen. Wir machen jetzt eine CD. Ein Langhörspiel, also eine komplett lange Geschichte. Und wenn wir schon dabei sind, dann versuchen wir auch Gastsprecher zu kriegen, also bekannte Stimmen aus der Hörspielwelt. Und so fing das Ganze an. Und das war die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien aus dem Jahr 2003.
Aber wie haben sich denn am Anfang, ich meine, das waren Kai und Sven, aber wie kamen dann Chris Peters als Babsi und auch Matthias Keller, wie kamen die denn hinzu? Kanntet ihr die vorher schon?
Genau, also Chris Peters kannte ich vom Hessischen Rundfunk, die hat da moderiert, bei UFM auch und wir haben Chris eigentlich immer rangezogen, wenn wir echte Frauenrollen zu besetzen hatten für unsere Radiokomedies. Es war so ein bisschen im Prinzip wie bei Monty Python, wo man meistens alle Frauenrollen selbst spricht, beziehungsweise Sven oft. Und dann braucht man aber ab und zu mal wirklich echte weibliche Sprecher, sonst funktioniert der jeweilige Gag nicht. Und da haben wir Chris kennengelernt und haben irgendwie gemerkt, dass wir da sehr auf einer Wellenlänge sind und haben ihr quasi dann die Babsi auf den Leib geschrieben, weil klar war, so, das muss jemand machen, der tatsächlich eine Vagina hat und entsprechende Stimmbänder. Und das war dann Chris. Und deswegen war die von Anfang an dabei. Und Matthias haben wir im Prinzip über die Bandenarbeit dann kennengelernt. Und meine geschätzte Co-Autorin Katrin Wiegand, mit der ich ja die ganzen Ferienbande-Fälle schreibe und die ganzen Geschichten und die mit uns damals auch die ganze Radiokomödie schon geschrieben hat, die kannte Matthias Kellers grandiose A-Cappella-Band, die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern, die hier vor allem im Hessischen viele, viele Jahre sehr erfolgreich auf den Bühnen unterwegs waren. Und hat Matthias von der Ferienbande erzählt und hat ihm das gezeigt. Und dabei kam dann raus, dass auch Matthias ein absolutes Kassettenkind ist, ein riesen Hörspiel-Fan. Und gesagt hat, da mache ich gerne mit. Und dann haben wir gesagt, ja, wie geil, wir brauchen für dieses Langhörspiel dann einen echten Erzähler. Das ist Matthias. Und dann haben wir bei der ersten CD mit ihm diese Aufnahmen gemacht und im Prinzip in einer Art Outtake beim Rumblödeln im Studio ist Kommissar Tappert entstanden, weil Matthias da seine Derrick-Parodie zum Besten gab und wir wirklich auf dem Boden gelegen haben vor Lachen, weil das so geil war und haben gesagt, diese Rolle muss, wir müssen da was draus machen. Wir machen jetzt so einen Kommissar, der im Prinzip wie Derrick klingt, aber noch irgendwie so eine komische andere ist, der die politisch unkorrekteste Figur aller Zeiten wird. Und so war Kommissar Tappert geboren. Und dann war Matthias auch ein wirklich entscheidender Geburtshelfer für unsere Live-Shows, weil er natürlich diese ganze Bühnenerfahrung schon hatte und uns dann sehr souverän begleitet hat auf der Bühne und eigentlich dann auch von Anfang an dabei war als Live-Erzähler und Live-Kommissar Tappert. Und so kam das Team dann zusammen. Und seitdem sind wir, ja, die Ferienbande.
Genau, Matthias, großartiger Sprecher auch. Und die U-Bahn-Kontrolleure sind ja auch des Öfteren schon in Fulda gewesen, jetzt auch erst im Dezember. Die gibt's ja, die sind ja nicht mehr Vollzeit zusammen, aber ab und an trifft man sie noch mal, gerade im hessischen Raum sind sie noch ein bisschen unterwegs um die Weihnachtszeit herum. Und von ihm soll ich hier ganz, ganz liebe Grüße auch sagen. Und Matthias hat auch für meine Kleinkunstgala übrigens, da habe ich seine Stimme auch zweckentfremdet, mein Intro eingesprochen. Also auch da wieder der Querverweis zu der Ursprung aus der Ferienbande, witzigerweise. Und Katrin Wiegand, die hast du gerade angesprochen, deine Co-Autorin, eine ganz, ganz tolle Person, eine der nettesten Menschen, die ich, glaube ich, tatsächlich über mein Veranstalter-Dasein kennengelernt habe. Also Katrin, freue ich mich immer wirklich auch sehr, wenn ich die sehe. Ganz liebe Frau.
Absolut. Und die auch ja autorenmäßig in vielen anderen Richtungen unterwegs sind. Katrin und ich haben einiges zusammen gemacht, auch im Hörspielbereich. Wir können wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Das ist ja auch was Besonderes wirklich. Das kann man ja wirklich nicht mit jedem. Und haben unter anderem für die Hamburgische Bürgerschaft eine Hörspielserie entwickelt für Kinder, die politische Bildung vermitteln soll, die Alster-Detektive, was wirklich das absolute Kontrastprogramm zur Ferienbande ist, was manchmal sehr witzig war. Aber das ist so erfolgreich in Hamburg und auch darüber hinaus, dass da jetzt auch eine eigene Buchserie zu erscheint und die schreibt Katrin ganz alleine und hat damit großen Erfolg und schreibt Hörspiele und macht alles Mögliche und ist da auch gut dabei. Und ja, alles hat irgendwie mit der Ferienbande zu tun. Da fing es an. Und jetzt sind wir da in allen möglichen Richtungen unterwegs alle.
Die Alster-Detektive, ich habe tatsächlich auch mal reingelesen. Lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn ihr irgendwie Kinder habt, kauft ihnen das, denn das sind wirklich, wirklich tolle Bücher, toll geschrieben von der ganz, ganz lieben Katrin. Wir sprechen jetzt gerade über die Hörspiele, wie kam dann tatsächlich die Entscheidung, das auch noch auf die Bühne zu bringen? Das ist ja dann nochmal ein weiterer Schritt.
Genau, und da haben wir auch sehr viel Schiss gehabt vorher erst. Eigentlich war es so eine klassische Schnapsidee zum Release unserer zweiten CD. Das war irgendwann 2005, die Ferienbande und das Vollgemeine Phantom. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt eine richtige Release-Party. Das machen wir in einem Club in der Nähe von Frankfurt in Hanau, im Culture Club. Liebe Grüße nach Hanau. Dann haben wir gesagt, irgendwas Besonderes müssen wir da doch machen. Und dann kamen wir auf die Idee, und haben gesagt, Mensch, guck mal, es gibt doch im Moment mehr und mehr solche Live-Hörspiele. Die drei Fragezeichen machen doch sowas und Olli Rohrbeck in Berlin irgendwie. Komm, wir machen auch sowas. Und machen eine eigene kleine Geschichte, so 45 Minuten, die Ferienbande live auf der Bühne. Und das haben wir dann gemacht und geprobt und waren furchtbar aufgeregt. Und da war es dann aber geschehen um uns, weil es einfach so krass Spaß gemacht hat und wir gemerkt haben, das ist ja nochmal eine ganz eigene Drehung von dem Ganzen. Man kann ja da das auch nochmal parodieren, also ein Live-Hörspiel an sich, dass also diese Sprecher, die da auf der Bühne stehen, ganz anders aussehen als die Rollen, die sie sprechen, dass man unheimlich viele Gags mit so einem Geräuschemacher machen kann, ganz viel Meta-Humor und nebenbei aber auch unseren eigenen komischen Stil weiterentwickeln. Deswegen haben wir dann gesagt, das machen wir und haben dann im Prinzip da angefangen, dann unsere Touren zu booken und dann eine richtige abendfüllende Show zu schreiben. Und ja, seitdem gibt es drei, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, volle Programme, mit denen wir getourt sind, quer durch die Lande. Und sehr cool auch zu sehen, dass es sozusagen dann da auch eine echte Fangemeinde gibt. Also, dass da immer mehr Leute kommen und explizit Bock auf diese Live-Shows von uns haben.
Ja, mit drei Programmen liegst du richtig. Zumindest habe ich drei Programme von euch schon gesehen und die halt auch mehrfach. Ja,
genau, ja, stimmt. Du bist ja wirklich Hardcore-Fan. Du kriegst ja wirklich nicht genug. Das ist eigentlich schon ein Fall für einen Therapeuten, aber ja, das diskutieren wir ein andermal. Das ist
möglicherweise ein bisschen so. Ich komme ja nicht nur immer nach Fulda, sondern ich komme ja dann auch immer mal euch auch mal besuchen. Denn so als, nur als Gast ist es nochmal anders, als wenn ich jetzt tatsächlich auch noch Veranstalter bin. Aber tatsächlich besprechen wir es doch einfach direkt an. Ja, eine neue Tour steht an, der Ferienbande, im nächsten Jahr, im Jahr 2020. Und auch da werdet ihr tatsächlich unter anderem nach Fulda kommen. Wie weit seid ihr denn da in den Planungen bisher?
Genau, also da sind wir im Prinzip jetzt gerade dabei anzufangen zu entwickeln, in welche Richtung das gehen soll, beziehungsweise das wissen wir schon. Diesmal wollen wir die Ferienbande in den Weltraum schicken. Was auch so ein kleiner Meta-Gag ist, es gibt eine Drei-Fragezeichen-Folge, die Gleiches versucht hat, die Drei-Fragezeichen mal in den Weltraum zu schicken und die ist unter Fans sehr verpönt oder beliebt, je nachdem, wo man steht, weil es so ein bisschen ne, dieses klassische Prinzip ist, wenn eine Serie über den Hai springt, wie es im Englischen heißt, to jump the shark. Was, ja, es führt jetzt zu weit, das zu erklären, woher das kommt, aber das ist ein Bild, womit man eigentlich beschreibt, dass eine Serie jetzt mal durch ist und sich totgelaufen hat und dann anfängt, irgendwie merkwürdige Sachen zu machen. Und bei den Fragezeichen kann man ja nochmal diskutieren, ob die sich jetzt totgelaufen hat oder wann und wie und ob das überhaupt stimmt. Aber gab es immer mal so merkwürdige inhaltliche Schlenker. Und einer davon war eben, dass man die jetzt mal in den Weltraum schickt, beziehungsweise Bob fliegt da ja einmal kurz in diese Richtung. Und ja, da haben wir gesagt, geil, das haben wir auch noch nicht gehabt. Also wir haben die Ferienbande schon irgendwelche Schrate jagen lassen und haben so klassische jetzt so Murder Mystery auf dem Kreuzfahrtschiff. Und jetzt machen wir mal was Abgefahrenes, was in die Weltraumrichtung geht. Und echte Hörspielfans wissen ja, dass es da auch andere Serien gibt, die in dem Bereich unterwegs waren, zum Beispiel Jan Tenner, so eine sehr coole 70er, 80er Jahre Science-Fiction-Serie und das ist eigentlich so der Pool, aus dem wir jetzt ein bisschen schöpfen wollen und natürlich kann man auch das Science-Fiction-Genre an sich sehr schön verarschen. Wir haben im Moment, sind wir in dieser Phase, wo wir wie bescheuert Ideen sammeln und irgendwie so alles an die Wand schmeißen und lauter Post-its vollschreiben und so und aber noch nicht in keinster Weise ein vorzeigbares Bühnenskript haben. Deswegen ist das immer so eine merkwürdige Mischung, wenn jetzt schon gebucht wird und Anfragen kommen und Leute uns wirklich jetzt schon irgendwie verpflichten, dass wir da auch was aufführen. Aber wir haben ja noch Zeit bis Frühjahr 2020.
Ich habe noch Zeit, aber den Termin in Fulda haben wir ja schon fast safe irgendwie tatsächlich.
Genau, ich weiß, du bist ja einer der Ersten, der dann quasi darauf pocht, dass wir dann da auch kommen. Deswegen allein schon wegen dir, lieber Shaggy, müssen wir da irgendwas Vorzeigbares abliefern. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen. Aber es ist so diese spannende und ein bisschen gruselige Anfangsphase, wo immer so alles möglich ist und viel geht und man muss dann irgendwann anfangen, das Ganze ein bisschen zu so einer funktionierenden Story, muss man bei der Ferienbande ja immer in Anführungsstrichen setzen, zusammen zu bauen. Und ich freue mich sehr drauf, mit der Bande wieder auf Tour zu gehen. Ist mir noch viel zu lange hin. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die Zeit noch. Deswegen passt schon alles so.
Die braucht ihr auf jeden Fall noch. Ich meine, das ist jetzt in einem Jahr knapp, ja, noch ein bisschen über ein Jahr, dann soll es losgehen mit der Tour irgendwie. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das wird schon klappen und ich freue mich sehr, sehr drauf. Eine lustige Geschichte übrigens dazu, wie ich jetzt zu der jetzigen Tour gekommen bin. Und ich war in Freiburg auf der Kulturbörse, beruflich. Da sind Agenturen, Künstler, die sich da so vorstellen. Und nachts im Hotel habe ich eine junge Dame kennengelernt.
Beim Feiern. Was kommt jetzt?
Ja, von der Agentur. Also man trifft sich da mit den Agenturen. Man kennt die auch. Aber dann sind wir ins Gespräch gekommen und uns haben noch Tickets gefehlt für die Kulturbörse, weil wir über sie günstiger bekommen haben. Die liebe Anke Rose, die ich da kennengelernt habe im Hotel war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe mir jetzt die Tickets und ich bezahle sie am nächsten Tag. Ich habe jetzt kein Geld dabei. Und bin am nächsten Tag dann zu ihrem Stand. Und an ihrem Stand war tatsächlich ein großes Bild der Ferienbande. Das musst du überlegen, wie überrascht ich in dem Augenblick war. Das wusste ich ja vorher nicht. Und tatsächlich ist es so entstanden.
Ja, das ist ja wunderbar, denn mit Anke Rose verbindet uns ja eine lange Geschichte. Anke war jahrelang quasi Programmverantwortliche beim Label Wortart, wo wir mit unseren CDs zu Hause sind, also ein kleines, aber feines, tolles Comedy- und Hörspiel-Label aus Köln, wo wir unsere Heimat haben. Und haben seitdem ein ganz tolles Verhältnis mit Anke. Und Anke hat sich jetzt vor einiger Zeit selbstständig gemacht als mit einer eigenen Künstleragentur. Und wir haben uns jetzt da verbandelt und Anke bucht uns jetzt quasi, beziehungsweise vertritt uns in diesem ganzen Toursegment. Und wir freuen uns tierisch, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und offensichtlich, wie man dann so hört über so viele lustige Kanäle, macht sie schon einen tollen Job und preist uns auf irgendwelchen Messen an. Und Menschen wie entdecken uns da und wollen uns gerne buchen für die nächste Tour. Deswegen freuen wir uns da sehr. Und hoffentlich kommt Anke dann auch mit nach Fulda. Das wäre ja was.
Oh, das würde mich freuen. Das wäre auf jeden Fall schön. Anke, du bist herzlich eingeladen. Wenn wir auch übrigens einladen würden, ich habe das mit Markus noch nicht abgesprochen, aber ich glaube, wenn es soweit ist, verlosen wir hier bei den Giganten auf jeden Fall ein, zwei Tickets für den Stop in Fulda. Das machen wir definitiv. Du hast gerade nochmal die, wir lassen uns nochmal ganz kurz auf die Hörspiele nochmal zu sprechen kommen. Wir haben jetzt die Tour angesprochen. Mit einem hat es angefangen. Mittlerweile sind es mit den Live-CDs tatsächlich 11 Alben, 11 mal 11 Abenteuer mit der Fanbande. Habt ihr am Anfang gedacht, dass es sich so entwickelt?
Überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, Sven geht es ähnlich, dass wir eigentlich jedes Mal nach jeder CD dachten, so, das war's jetzt auch. Man kann das ja, wir können das ja nicht jetzt ad absurdum führen, dieses Serienprinzip, über das wir uns eigentlich auch lustig machen, dass da immer wieder die gleichen Sachen passieren. Und dann gab es aber immer wieder so einen neuen Dreh thematisch, wo wir dachten, ach geil, das müssen wir nochmal machen und sowas könnte man nochmal und die Leute wollen wir gern nochmal dabei haben und so. Und dann haben wir uns ja ein bisschen so ein Ei gelegt mit diesem Dreiteiler. Das war dann auch die Idee. Wie gesagt, dann wir erzählen jetzt mal eine Geschichte auf drei Teile verteilt. Und damit war dann klar, naja, jetzt müssen wir auch diese ganzen Fortsetzungen machen. Und so waren dann plötzlich 15 Jahre rum. Wir lassen uns ja immer gut Zeit zwischen den CDs, das muss man ja sagen. Wir versuchen das ja nicht so rauszuballern wie irgendwie die großen Europa-Hörspiele oder andere, wo irgendwie regelmäßig was kommt. Das braucht man auch. Also man muss es schon immer so ein bisschen sacken lassen und es ist ja auch organisatorisch immer sehr schwierig, uns da alle zusammenzutrommeln. Aber ja, genau. Erstaunlicherweise, so war es nie geplant, aber das sind ja dann oft eigentlich die geilsten Projekte, die sich so selbst entwickeln, immer weiter. Und ich sehe da jetzt ehrlich gesagt auch kein Ende, denn wir sind tatsächlich auch parallel an der nächsten CD, kann ich ja schon mal hier kundtun. Zumindest eine geht noch.
Mindestens, sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja Interesse bekundet, meine Minirolle sprechen zu dürfen, wenn ja, das irgendwann mal passt.
Vielleicht sogar eine Möglichkeit. Dann lass uns doch nochmal drüber sprechen irgendwann.
Sehr, sehr gut. Aber das ist vielleicht, also die Gigantenhörer wird es vielleicht freuen, wenn ich dann eine Rolle sprechen würde, aber ihr habt tatsächlich noch namenhaftere Sprecher als mich auch dabei gehabt, tatsächlich. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wirklich auch die Stars der Hörspielszene. Ihr hattet die komplette TKKG-Bande dabei, ihr hattet die auch einzeln die drei Fragezeichen und andere Prominente. Wie kam denn da die Zusammenarbeit?
Ja, das ist auch lustigerweise so eine Entwicklung, die man selbst angestoßen hat und die dann irgendwie so selbst ein Selbstläufer wurde. Bei der ersten CD, was ich vorhin schon sagte, war eben Teil der Grundidee zu sagen, okay, cool, wenn wir jetzt so ein abendfüllendes Langhörspiel machen, dann wollen wir aber auch ein paar von diesen Originalstimmen mit dabei haben. Komm, das wäre doch richtig super. Stell dir mal vor, die würden da vielleicht mitmachen. Und einer der ersten, der da auf der Liste stand, war Oliver Rohrbeck, also der Justus Jonas Sprecher von den drei Fragezeichen, weil er einfach so eine ikonische Stimme hat. Und ich habe dem einfach einen Brief geschrieben. Damals noch ein Brief mit der Anfrage, ob er Lust hätte, bei so einer Parodie mitzumachen und ein bisschen erklärt, was er da machen soll. Und dann rief der einfach ein paar Tage später an. Ich weiß, da war ich im ICE zwischen Frankfurt und Basel und irgendwie bei Mannheim klingelte mein Telefon Und an der am Handy war eine Stimme, die sagte: Hallo, hier ist der Oliver Rohrbeck. Ja, ich habe hier diesen Brief bekommen. Ich würde da gerne mitmachen. Da musste ich mich tatsächlich erstmal setzen, weil ich stand im Abteil. Und dann, genau, hatten wir Oliver Rohrbeck mit dabei und wir wollten auch sehr gerne eine andere bekannte Stimme haben, nämlich Lutz Mackenzie. Den kennt man vom Namen vielleicht nicht so gut, aber von der Stimme auf jeden Fall. Das ist nämlich der Erzähler der fünf Freunde und eine wirklich sehr, sehr, sehr bekannte Stimme. Geht man noch weiter zurück, so, dann war er der Bob bei der Sesamstraße, also dieser Mensch, der immer da mit Grobi und denen sprach. Ganz bekannte Synchronstimme, ganz bekannter Erzähler. Und für den haben wir ja so eine Rolle auf den Leib geschrieben, die er ja selbst ist. Also bei der Ferienbande, bei dem ersten Abenteuer spielt er sich selbst, Lutz Mackenzie, der am Anfang von unserem Erzähler abgelöst wird, obwohl er eigentlich ja alle Jugendhörspiele spricht, wird dann aber aus dem Studio geschmissen und hat dann aber am Ende einen großen Auftritt, weil er die Ferienbande aus der Bredouille haut und quasi alle rettet. Und das war wirklich dann so eine Initialzündung. Da sind wir nach Hamburg gefahren, haben das im Studio aufgenommen. Im Studio von Konrad Halver. Das wussten wir damals noch nicht genau, dass das Konrad Halver Studio ist. Konrad Halver ist auch so eine bekannte, große, alte Hörspielstimme. Der hat die Hübu-Hörspiele gemacht als Regisseur und als Sprecher am Anfang und bei ganz vielen anderen Sachen mitgesprochen. Das wussten wir gar nicht. Und dann haben wir ihm auch noch eine Rolle gegeben. Gleich als wir da waren. Er ist Strandkorb Norbert in der ersten Ferienbande-Folge. Und dann standen wir quasi mit Konrad Halver und Lutz Mackenzie im Studio in Hamburg und konnten es einfach nicht fassen, dass diese Leute tatsächlich mit dabei sind. Es ist ja auch das Besondere, ihr als Hörspielfans könnt es ja wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass das so was Mystisches hat. Diese Stimmen, die man so aus der Kindheit kennt und wo man eigentlich gar nicht genau weiß, gibt es die eigentlich wirklich, diese Leute, und leben die noch? Und bei Olli Rohrbeck war das auch immer so eine, ich habe das immer mit diesem Namen verbunden. Man hat dann immer so im Booklet gelesen: Justus Jonas Oliver Rohrbeck. Dieser Name hatte sich irgendwie so eingebrannt, ohne dass man irgendwas wusste über diese Person. Und deswegen ist das schon ein sehr surreales Erlebnis gewesen, so am Anfang diese Leute dann da persönlich vor sich zu haben und mit denen zu sprechen. Und dann sitzt man da in der Aufnahmeregie und dann lesen die Texte, die man selbst geschrieben hat. Und das ist also nach wie vor eigentlich so ein Gänsehautmoment. Und diese erste Folge war dann tatsächlich so eine Initialzündung. Also die kam so gut an in diesem nerdigen Segment der Hörspielfans und dann auch noch der Hörspielfans, die Bock auf Parodien haben. Und aber auch in der Branche, also bei Sprechern und in der Hörspielszene, haben wir da so ein bisschen Wirbel gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass sich Leute bei uns gemeldet haben. Also wir haben ja auch Comedians dabei gehabt, wie Hennes Bender oder Johann König in den ersten Folgen. Und Johann König zum Beispiel hat also sich gemeldet bei uns, hat gefragt, er hat hier die erste CD, findet es so toll, wenn wir da noch eine machen, er würde da gerne mitmachen. Und so war das dann so ein Selbstläufer und so war es dann auch immer leichter, diese bekannten Stimmen dazu zu kriegen. Was für uns dann auch noch wichtig war, war der Kontakt zur Heike Dine Körting, also der Regisseurin der Europa-Hörspiele, die Märchenkönigin der Hörspiele oder wie man sie mal genannt hat, die also in Hamburg in einer Villa thront und da immer noch die Hörspiele aufnimmt, bis heute, drei Fragezeichen TKKG, mit der wir über andere Wege Kontakt hatten und die uns dann kannte und die das dann auch möglich gemacht hat, dass wir zum Beispiel bei dem letzten Dreiteiler, bei der ersten Folge am Anfang die komplette TKKG-Gang dabei hatten, die sich also selbst spielt und da ermordet wird grausam. Bei uns.
Spoiler-Alarm, aber.
Ich habe es leider verraten, aber das ist ja der Auftakt der Folge, also das geht schon. Und deswegen war das dann alles möglich. Und das ist natürlich, wenn man das sozusagen dem 8- oder 9-jährigen Kai mal gesagt hätte, der als kleiner Junge Hörspiele hört in seinem Zimmer, diese ganzen Geschichten, du wirst mal mit denen zusammenarbeiten. Das hätte ich ja nie geglaubt. Deswegen, das ist schon nach wie vor eine ganz, ganz tolle Dimension bei diesem Projekt. Und wir sind jetzt eigentlich fast an so einem Punkt, wo es kaum noch Gastsprecher gibt, die wir noch gerne dabei erhalten wollen, weil wir fast alle schon hatten irgendwie. Natürlich gibt es immer noch Leute, auf die man irgendwie Bock hat, aber das ist schon auch toll, wenn man sich diese 11 Alben anguckt und dann sieht, wer da alles dabei ist. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf.
Bevor wir jetzt eigentlich endlich auch zu den drei Fragezeichen kommen, das heißt ja ein Drei-Fragezeichen-Podcast mit Kai Schwind als Gast, aber habe ich noch eine kleine Frage, weil ich finde es super interessant. Du hast Hennes Bender gerade angesprochen. Der war tatsächlich auch jetzt vor 2 Wochen in Fulda zu Gast und wir haben über die Fanbande auch geredet. Auch ganz liebe Grüße, soll ich dir auch sagen, von lieben Hennes Bender. Das Witzige ist eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage. Meiner Freundin, die ist ja auch Fanbande-Fan geworden durch mich logischerweise, der habe ich gesagt, ja, der Hennes Bender ist da. Und den kannte sie als Kabarettist gar nicht. Das Erste, was sie sagte, oh, das ist doch der kleine, dicke Asthmatiker-Junge aus der Feenbande. Das heißt, sie kennt ihn nicht als Kabarettist oder Comedian, sie kennt ihn tatsächlich als Gastsprecher bei der Feenbande.
So soll es doch bitte sein. Und genau, ja, Hennes hat uns auch wirklich von Anfang an sehr unterstützt. Zum einen mit dieser tollen Gastrolle, wo wir ihn immer zum Hyperventilieren im Studio gebracht haben. Das ist sehr undankbar, Asthmatiker zu spielen und wahrscheinlich auch politisch unkorrekt heutzutage. Aber er hat uns auch bei den Live-Shows unterstützt. Er war mit uns live auf der Bühne 2-mal und das war auch immer sehr, sehr toll. Liebe Grüße zurück an den lieben Hennes.
Sehr schön. Dem Hennes habe ich auch die Giganten empfohlen. Der hört da mit Sicherheit jetzt auch gerade rein. Du hast gesagt, was das für ein besonderer Moment ist, dann mit ja, Leuten, die man aus seiner Kindheit kennt, dann persönlich zu sehen und da zu stehen. Mir ging es ja tatsächlich vor ein paar Wochen auch so. Ich war ja bei der Record Release Party der 3 Fragezeichen und ich bin ja auch mit den 3 Fragezeichen aufgewachsen. Übrigens habe ich eine Gästeliste über die Johanna Steiner bekommen, die ich ja auch durch euch kennengelernt habe, die mit euch auf Tour war damals. Von der Lauscher Lounge, die hat mich auf die Gästeliste gesetzt und so war ich umsonst bei der Record Release Party und dem Mitmachhörspiel und wurde tatsächlich von Oliver Robeck höchstpersönlich noch ausgewählt, den Inspektor Cotta zu sprechen dann später. Das war echt auch ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Ich bin selten aufgeregt, aber da war ich wirklich so ein bisschen aufgeregt. Also das war schon wirklich toll, da mit ihm auf der Bühne zu stehen vor 700 Leuten. Das war toll.
Das kann ich mir gut vorstellen und da frage ich mich eigentlich, was du für Beruhigungsmittel genommen hast, weil ich weiß ja, was du für ein Hörspielfan bist. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du da überhaupt was rausbekommen oder war es so peinliches, keksiges Stottern am Anfang?
Ja, dadurch, ich bin ja inzwischen wirklich Bühnenarbeit auch gewöhnt und ich habe irgendwie, so weiß ich nicht, durch irgendeinen Grund bin ich tatsächlich fast eigentlich nie nervös. Ich weiß auch nicht warum und da war ich nur ein bisschen aufgeregt, aber so eher so erfreudig aufgeregt irgendwie. Also das hatte keine Angst, aber es war wirklich ein besonderer Moment. Also ich hatte mehr Gänsehaut, als ich jemals zuvor hatte in den letzten Jahren. Zumindest. Lass uns später nochmal über deine anderen Projekte reden, weil da sind noch ein paar andere Projekte, interessante Projekte dabei, die absolut empfehlenswert sind. Aber lass uns doch mal zu den 3 Fragezeichen kommen. Ich glaube, Markus hat da auch noch, möchte auch noch gern was zu den 3 Fragezeichen sagen. Wie war denn die Fakten und sowas haben wir in einer unserer letzten Folgen schon mal besprochen. Also wir kennen das alles, vielleicht werden ein bisschen das nochmal anreißen, aber mir geht es hauptsächlich um die persönlichen Erfahrungen. Wie war deine erste Berührung? Wie bist du zu den 3 Fragezeichen gekommen? Was war so dein Empfinden als Kind?
Als Kind, okay. Ich weiß es noch ziemlich genau. Ich war 8 Jahre alt, als ich die 3 Fragezeichen entdeckt habe. Meine Einstiegsdroge waren die 5 Freunde. Die habe ich irgendwie gehört, schon als ich so irgendwie 5, 6 war. Und die 3 Fragezeichen waren mir am Anfang immer eine Spur zu hart. Ich habe den Fluch des Rubins als erstes 3 Fragezeichen-Hörspiel jemals gehört. Und das war immer schon so grenzwertig. Das war irgendwie eine Ansage bei den 3 Fragezeichen. Da war die Musik gruseliger, da passierten akustische Sachen, wo man sich tatsächlich manchmal richtig erschreckt hat. Das war nicht so gemütlich wie bei den 5 Freunden, wo man immer irgendwie mit Picknick und Timmy, der immer gleich klingt, am Strand unterwegs war, sondern das war schon was anderes. Und dann kam die Folge, die 3 Fragezeichen und der Zauberspiegel, die bis heute für mich eine meiner Lieblingsfolgen ist. Die mir wirklich, wirklich Angst gemacht hat als Kind. Es gibt diese Stelle, geht da also um diesen großen Spiegel, wo angeblich immer eine Fratze hervorschaut und eine reiche, exzentrische Dame beauftragt, die 3 Fragezeichen da mal rauszufinden, was da los ist. Und da gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie im Treppenhaus sitzen und warten, bis da was passiert. Es ist Gewitter draußen, im Hintergrund läuft so ein Fernseher, den man hört. Und sie sitzen da auf der Treppe und warten. Und plötzlich erscheint in diesem Spiegel dieses Gesicht. Und das war eine Stelle, wo ich es oft nicht gepackt habe, das abends beim Einschlafen zu hören, sondern immer ausmachen musste, weil es mich so gegruselt hat. Und das war mein Einstieg zu den 3 Fragezeichen, wo ich dann immer mal wieder meine Eltern gefragt habe, ob ich nochmal eine neue Folge bekommen kann. Ich hatte aber tatsächlich gar nicht so viele unterschiedliche 3 Fragezeichen-Folgen am Anfang. Das waren nur so eine Handvoll. Und das ist ja eh so ein Zeichen dieser Kassettenkinder-Existenz, dass man eigentlich das gleiche Hörspiel oft hört und sich das dann so einbrennt in diese Erinnerung, dass man die bis heute ja auswendig mitsprechen kann. Und nicht nur die Dialoge, sondern was ich so interessant finde, dass man eben auch Geräusche oder Musikübergänge oder andere Sachen aus diesem akustischen Kontext tatsächlich verinnerlicht hat. Und die kommen dann manchmal bei mir so, ich habe das manchmal, das ist wie so Tourette dann so hochkommt, dass ich irgendwie so eine Musikfolge oder so die Art, wie ein Sprecher was betont hat, so im Kopf habe. Das ist schon ein faszinierendes Ding. Und so ging es mir dann auch bei den drei Fragezeichen. Und dann kam diese ganze Phase so in der Pubertät und auch darüber hinaus, wo Hörspiel an sich auch so ein bisschen weg war. Da hat mich das nicht so interessiert. Und dann habe ich das wiederentdeckt. So mit 18, 19, wo ich gemerkt habe, geil, ich habe hier noch diese ganzen Tapes auf dem Speicher da in so einer Tüte. Die muss ich mal mitnehmen und hören. Wo man dann langsam gemerkt hat, ach, die haben da in der Zwischenzeit die Musik ausgetauscht und ich habe aber noch diese alten Tapes, wo diese Originalmusik drauf ist, wie cool. Und dann hat man angefangen, das wieder zu hören. An der Uni dann hat festgestellt, oh, da gibt es andere Menschen, die das auch hören. Naja, diese klassische Kassettenkinder-Biografie. Und so waren dann irgendwann auch die drei Fragezeichen wieder am Start, wo ich dann auch gemerkt habe, ach, die machen ja immer noch Folgen, die gibt es ja immer noch. Und dann durchs Internet irgendwann, keine Ahnung, so 99, 2000, 2001 rum irgendwann dann auch wieder angefangen habe, regelmäßig mal drei Fragezeichen-Folgen zu hören. Und dann war man sozusagen schon in dieser neuen Phase, die ja dann letztendlich auch zur Feenbande geführt hat, ja? Dass wir uns angefangen haben, darüber lustig zu machen.
Ja, bei mir war es nicht ganz so tatsächlich, weil ich habe nie aufgehört, die drei Fragezeichen, was meine Lieblingsserie von Anfang an war. Ich hatte Fünf Freunde, habe ich erst später so ein bisschen dazu gehört. TKKG war auch nicht so ganz mein Fall, aber es waren tatsächlich die drei Fragezeichen, die mich von Anfang an fasziniert haben. Ich weiß noch, ich habe damals in der, ich glaube, es war der zweiten oder dritten Schulklasse von einem Schulkollegen drei Fragezeichen ausgeliehen bekommen und ich habe ihm die dann abgekauft für 2,50 Mark. Das war tatsächlich Die schwarze Katze und Die flüsternde Mumie. Das waren meine ersten beiden Folgen und ich war einfach richtig geflasht. Und gerade, du hast gesagt, die neuen Musiken, das verändert dann auch schon ein bisschen einiges. Also man hat ja diese Kindheitserinnerung, dieses Gefühl, wenn man als Kind die gleichen alten Folgen mit der Musik und der Abmischung nochmal so hört, fühlt man sich so ein bisschen in die Kindheit versetzt. Das ist auch so das Besondere daran. Markus, jetzt lassen wir dich endlich auch mal wieder zu Wort kommen. Markus, wie ist es bei euch in Wien gewesen mit den drei Fragezeichen eigentlich?
Ja, ähnlich. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals über meine Schwester zu den drei Fragezeichen gefunden. Die ist 7 Jahre älter und hat immer diese Kassetten gehabt und da wollte ich halt immer mithören und das habe ich halt dann mal gemacht und ich war auch sofort begeistert. Also das war tatsächlich auch, genauso wie Kai das gesagt hat, die drei Fragezeichen, die waren irgendwie immer schon so ein bisschen erwachsener, brutaler. Also das war schon so richtiger harter Krimi, sage ich mal, für so Kinderohren. Und das hat man dann wirklich anders wahrgenommen als jetzt so ein Pumuckl-Hörspiel zum Beispiel. Also habe als Kind angefangen, glaube ich, bei mir mit Benjamin Blümchen, diese ganze Kinderschiene. Aber dann so drei Fragezeichen, also eigentlich dann so ein bisschen, es ging schon in Richtung Mutprobe und da war man dann richtig begeistert. Und da hat man sich dann auch so, ja, etwa gleich erwachsener gefühlt. Das war richtig, richtig cool, wenn man da drei Fragezeichen gehört hat. Und es ist so ein ganz besonderes Erlebnis, was ich auch bei euch rausgehört habe und was auch immer wieder so der Fall ist, dass man da wirklich geprägt wird von diesen Erinnerungen. Das ist ja auch mit ein Grund wahrscheinlich, warum sich das bis heute hält. Also mich würde ja interessieren tatsächlich heutzutage, wie denn die Verteilung ist von erwachsenen Hörern und tatsächlich Kinderhörern, beziehungsweise wie viele Erwachsene dann ihren Kindern das quasi dann mitgeben und dann diese Hörspiele heutzutage als richtiges Ritual gemeinsam gehört werden, weil das verbindet ja dann auch quasi Kinder mit ihren Eltern, wenn die gleichen Erlebnisse nochmal wie man selbst durchleben sozusagen, weil die drei Fragezeichen sind ja bis heute die Marke im Hörspiel, also das hat sich ja, die sind ja eher noch größer geworden über die Jahrzehnte und das ist ja schon an sich, finde ich das halt unglaublich bemerkenswert, denn was hat sich denn heutzutage schon so lange gehalten aus deutscher Sicht, sage ich mal, weil es ist ja im weitesten Sinne doch eine deutsche Serie geworden.
Auf jeden Fall, das sind genau die Punkte, die mich da auch faszinieren. Also das mit dem Deutschen vielleicht mal zuerst, weil ich ja wirklich seit 10 Jahren eigentlich jetzt hier hauptsächlich in Norwegen lebe. Die denken alle, wir haben sie nicht mehr alle, wenn ich erzähle, was Hörspiel für ein Phänomen ist und dann auch diese Live-Hörspiele, da kommen wir auch gleich noch zu, nehme ich an, dass man da also vor Tausenden von Leuten ein Kinder-Live-Hörspiel aufführt. Da braucht man diese Entwicklung, die man eben nur bei uns in Deutschland hatte, die aus unterschiedlichen Gründen eben so verlaufen ist, wie sie ist. Und das Zweite ist auch das, was du sagst, dass es dieses generationenübergreifende Phänomen mittlerweile ist. Also dass Eltern das an ihre Kinder weitergeben und das gemeinsam hören, was ja auch was ganz Tolles ist, ja, was fast was Anrührendes, dass man da gemeinsam mit in der Familie Fragezeichen hört zum Einschlafen. Und das sieht man dann auch im Publikum bei den großen Live-Shows. Da sitzen alle Altersspannen, ja. Also das geht von weit über 50 bis einstellig. Und das ist ganz toll. Das ist wirklich was Besonderes.
Das ist Wahnsinn. Ich habe auch viele Leute jetzt gerade in letzter Zeit auch kennengelernt durch die drei Fragezeichen, die einfach denen aufgewachsen sind, für die das ein ganz wichtiger Teil ihrer Kindheit ist. Ich war jetzt bei der Aiga Rasch-Ausstellung, das ist die Cover-Illustratorin, die jetzt übrigens die Ausstellung war in Fulda, und da habe ich zum Beispiel unsere Kollegen vom spezial gelagerten Sonderpodcast dort getroffen. Ganz, ganz tolle, nette Leute, die sich quasi in ihren Podcast, wir haben ja vielseitige Themen, aber die besprechen nur die drei Fragezeichen, und das ist ein super interessant gemachter Podcast. Wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Liebe Grüße an die Kollegen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Ich
muss checken.
Check das mal, ich richtig gut.
Notiert, deswegen war ich ja abgelenkt.
Spezial gelagerter Sonderpodcast. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Übrigens, die auch jetzt über die Adventstage auch in andere Podcasts gesprochen, die Antenne, wie du besprochen hast, den haben wir übrigens auch schon mal hier bei den Giganten schon mal dabei gehabt. Aber wir bleiben ja noch bei den drei Fragezeichen. Also wir sind mittlerweile, ja, ich glaube, knapp unter 50 Millionen verkaufte Tonträger. Also 47, 46, ich weiß es nicht ganz genau, um den Dreh, Millionen verkaufte Tonträger. Das ist unglaublich. Goldene Schallplatten, die es immer gab. Die aktuellen Folgen verkaufen sich immer noch gut, sind immer noch in den Charts. Und das ist übrigens auch die einzige Serie, die es immer noch auf MC, auf Musikkassette zu kaufen gibt. Und ich sammel die auch weiterhin auf Musikkassette. Alles andere, TKG gab es noch lange, aber es gibt sonst nichts mehr auf Musikkassette. Inzwischen kommen Musikalben auch wieder immer mehr auf Kassette tatsächlich. Das ist ein neuer Trend, der auch zu uns überschwappen wird. Aber das ist auch noch sowas, so eine Kassette zu haben, das ist auch dieses Gefühl von früher, die Kassette in der Hand, und wenn das Band dann draußen ist, das kennt ihr doch sicherlich auch, dass man dann mit dem Stift das irgendwie nochmal reingezogen hat und so, das war schon was Besonderes einfach. Das macht auch diesen Charme einfach irgendwie aus, das gehört einfach dazu und man setzt sich dann hin. Ich bin jetzt nicht jemand, der das dann nachts gehört hat zum Einschlafen, aber ich habe das auch einfach tagsüber auch so gehört, das gehört einfach dazu, und das ist einfach, die drei Fragezeichen, mit denen verbinde ich einfach so viel.
Da kommt ganz viel zusammen, genau das, was du erwähnst. Also zum einen jetzt auch diese ganzen Retro-Kulturen, was man ja eh hat, ne? Also Frauen irgendwie alle hören wieder Vinyl und welche alten Trends und Stilrichtungen und Genres tauchen wieder auf. Da passt das natürlich wie die Faust auf Auge, dass man da auch auf Kassette, auf MC Sachen weiter rausbringt. Ich glaube auch, dass das noch mehr davon geben wird. Und man hat einfach bei Europa und dann also bei Sony sehr gut verstanden, wie man diese Fans und mit diesen Bedürfnissen da abholt, glaube ich, ja, dass man denen genau das gibt, was man da haben will, sowohl von der Form und der Verbreitungsart, aber auch inhaltlich, dass das also ein Konzept ist, was im Prinzip so zeitlos ist, konserviert ist. Das muss nach gewissen Gesetzen funktionieren und da darf es keine großen Veränderungen geben. Da ist nicht der Raum für Experimente. Die Leute wollen dieses Rezept, dieses Konzept, was sie kennen, seitdem sie Kinder sind. Und deswegen funktioniert es auch noch so gut.
Markus, du hast
ja,
doch, du zuerst.
Ich muss sagen, ja, es ist halt auch so toll, dass man da diese ganzen Stimmen, dass sich die auch nie verändert haben. Also die wichtigen Stimmen sind ja alles die Stimmen, die man selber noch von früher kennt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, dass man das so geschafft hat, tatsächlich diese Stimmen auch ja so langfristig zu binden und dass es da nicht irgendwie ständige Wechsel gab bei den Hauptcharakteren. Dass man, wenn man das anhört, auch sofort eben diese Stimmen immer im Kopf hatte und das hat sich auch nie verändert.
Genau, das ist auch was Besonderes, glaube ich, dass man wahrscheinlich mehr oder weniger eigentlich einem Zufall geschuldet da dran geblieben ist. Und das ist, gab ja auch eine interessante Phase, wenn man sich die Entwicklung der generell der Hörspiele und auch bei den drei Fragezeichen mal anguckt, so Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo die Abstände größer wurden und nicht so klar war, ob man da weitermacht mit, und es war unklar, ob Hörspiel überhaupt noch funktioniert. Computerspiele haben so irgendwie den Erlebnisraum von Kindern und Jugendlichen übernommen. Und dann hat man da aber weitergemacht und dann ist es eigentlich der Produktmanagerin der damaligen Corinna Wodrich bei Europa und Sony zu verdanken, dass die drei Fragezeichen weitergelaufen sind, weil die hatte dann so den Auftrag, geh doch mal irgendwie ins Archiv und guck mal, was es da gibt und irgendwie, ah, teilweise ist der Backkatalog hier ausverkauft, wir müssen also bestimmte Folgen wieder neu auflegen, das sollten wir mal machen. Und Corinna fing dann auch an, so den Fankontakt herzustellen, also auf Fanbriefe zu antworten und langsam diese Marke dann so aufzubauen als Marke und das dann irgendwann auch mit diesen Kassettenkinder Sachen zu synchronisieren, die im Internet stattfanden und so. Und dann kam so um die Jahrtausendwende der Boost. Und dann auch als nächster Schritt die Überlegung, ja, sollen wir damit vielleicht auch mal auf die Bühne gehen? Wollen wir diese drei Nasen mal irgendwie ans Licht zerren, wie die überhaupt aussehen und mal gucken, ob das funktioniert.
Das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Kann man jetzt schon mal vorgreifen. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich möchte jetzt nochmal kurz den Vergleich ziehen, weil ihr habt ja auch, du hast, Markus, das gesagt, die Stimmen wurden, sind immer, zumindest die der Hauptsprecher, immer gleich geblieben. Mhm. Und ist ein bisschen anders bei TKKG. Da sind ja auch jetzt zumindest immer noch zwei der Originalsprecher da. Gabi wurde ausgetauscht aus tragischeren Gründen und jetzt vor kurzem wurde auch der Karl ausgetauscht mit einem anderen Sprecher von finanziellen Gründen. Aber ansonsten sind die ja tatsächlich auch noch da. Und man hat ja immer diesen Konkurrenzkampf gesehen, TKKG gegen die drei Fragezeichen. Letzten Endes ist es ja im Grunde ja ein Universum. Alles bei Europa, alles von Heike Dien Körting produziert auch. Also im Grunde gehört es ja auch zusammen. Und da, oder Kai?
Ja, auf jeden Fall. Das sieht man auch intern nicht so, wie das teilweise von Fans gesehen wird. Dass es da also eine riesige Konkurrenz gibt oder Animositäten oder sonst was. Die drei Fragezeichen Sprecher haben ja auch Rollen bei TKKG übernommen und die TKKG-Leute tauchen bei den drei Fragezeichen auf und so. Das ist das Produktionsprinzip Heike Dine Körting, das ist alles aus einem Guss. Es ist einfach ein thematischer Unterschied. Ich finde immer TKKG, das ist jetzt vielleicht fies für einige Fans, aber TKKG ist so ein bisschen derrig. Derek für Jugendliche, also das ist so ein bisschen spießiger, das ist deutsch, das ist so 80er Jahre. Stefan Wolf, der Autor von TKKG, das ist ja wirklich auch eine Liga für sich, was der da für eine Welt entworfen hat, was da für ein Frauenbild vorherrscht und so weiter und so fort. Und die drei Fragezeichen haben einfach so eine amerikanische Coolness von Anfang an gehabt, so gefiltert eben durch dieses Alfred Hitchcock-Label, was da so mit dran hing am Anfang, dass die da in Kalifornien ermitteln und Alfred Hitchcock zur Hand gehen, dass es dieses Mystery-Ding ist, also eher sich so ein bisschen Anleihen bei Sachen wie Twilight Zone oder sowas hat. Und es hat deshalb einfach ästhetisch und inhaltlich so einen anderen Style gehabt, wo einfach mehr die Coolness dran verhaftet war. Und dann hat man es von der Marke her auch entsprechend so aufgezogen. Was du erwähnt hast, Aiga Rasch, also die Illustratorin, die diese genialen Cover gemacht hat, das ist dann alles aus einem Guss gewesen und trägt zu diesem Image von dieser Marke auch bei, die sich halt bis heute so gehalten hat eigentlich.
Ja. Kai, du bist ja... Du warst ja schon in allen Universen zu Hause. Du hast ja für die drei Fragezeichen, da kommen wir wie gesagt gleich noch drauf, bist du ja so mit im Boot bei der Live-Tour. Du hast ja auch für TKKG schon Dinge geschrieben, richtig?
Das ist richtig und das war auch sehr schräge Erfahrung für mich, als diese Anfrage da kam. Das war, glaube ich, im Jahr 2011, als dann von Europa und Sony, mit denen ich ja dann schon zu tun gehabt hatte über die Fragezeichen, die Anfrage kam, ob ich so eine Jubiläumsfolge schreiben mag für TKKG, die Folge 175. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr, sehr gerne, wenn ich da so eine Art Reprise machen darf, dass TKKG zurück ins Ferienlager muss. Das Ferienlager ist Folge, oh Gott,
Folge 9.
Und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen, TKKG, weil das richtig, richtig Oldschool-TKKG-Thematik ist, wo dann also auch gleiche Figuren wieder auftauchen und wie ich so versucht habe, diese Nostalgie so ein bisschen aufleben zu lassen. Und da hatte man bei Europa und Sony total Bock drauf und so kamen wir dann da zusammen und deswegen war das dann ein völlig abgefahrenes Erlebnis, plötzlich diese TKKG-Welt selbst zu beackern und ich habe ja dann sogar auch noch eine kleine Nebenrolle übernommen, weil ich bei den Aufnahmen dabei war in Hamburg, was für mich dann eh so ein Highlight war, plötzlich also mit Heike Dine Körting einmal neben ihr am Regiepult zu setzen und dann rüber in das Studio zu gehen und von Heike Dine Körting Regieanweisungen zu kriegen und da meinen Rocker zum Besten zu geben. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber natürlich, ihr könnt euch vorstellen, dass das immer so ein Ferienbande-Filter mitläuft und es nicht fassen kann, dass man hier quasi in dieser Originalwelt ist und permanent den Drang unterdrücken muss, irgendwie Dildos zu involvieren oder irgendwelche Unflätigkeiten reinzubrüllen. Das war schon sehr abgefahren. Aber genau, das zeigt auch ein bisschen, wie fließend da die Grenzen sind. Ja? Also das ist ein Pool an Kreativen vor und hinter dem Mikro und auch von der Machart natürlich.
Das war, glaube ich, echt eine besondere Sache. Ich meine, du hast die Jubiläumsfolge schreiben dürfen. Du hast vorher noch nicht keine einzige TKKG-Folge geschrieben. Und dann darfst du Folge 175 schreiben mit der Reprise, die du erwähnt hast, in Folge 9. Das war schon auch, das waren auch, glaube ich, drei CDs oder zwei CDs, ich weiß gar nicht mehr.
Es waren zwei CDs, genau. Da durfte man dann auch mehr machen. Also es war schon was Besonderes und ich habe mich total gefreut, dass die so gut ankamen. Die hat ganz tolle Kritiken bekommen und ich habe irgendwie viele Zuschriften auch bekommen tatsächlich von Leuten, die gesagt haben, cool, TKKG, wieder ein bisschen mehr Oldschool. Das ist ja schön und das hat mich sehr gefreut. Wobei die Serie ja jetzt als Gesamtkonzept sich ein bisschen mehr an Jüngere orientiert eigentlich. Ne? Also die geht so ein bisschen, die Zielgruppe wurde sozusagen ein bisschen anders definiert und man ging thematisch jetzt so ein bisschen jünger. Deswegen passte das dann jetzt so gesehen eigentlich nicht ins Gesamtkonzept. Ich hätte mir auch vorstellen können, da irgendwie noch mehr Folgen mal so zu schreiben.
Wobei
aber irgendwie ist das cool, dass es One-Off ist bis jetzt, ja.
Wobei es ja inzwischen auch TKKG Junior auch irgendwie gibt, tatsächlich für die Kleineren, ähnlich wie die drei Fragezeichen Kids, die übrigens auch nicht schlecht produziert sind, drei Fragezeichen Kids genau. Zumindest.
Ja, genau, richtig. Das ist ja auch interessant, diese Herangehensweise, die auch nochmal zeigt, dass man eben dass man so auf die ganze Familie abzielt und auch durchaus mit Erfolg. Also das ist schon interessant, was so ein Konzept hergibt irgendwie.
Das Tolle an der TKKG-Folge, wo wir jetzt gerade dabei sind, du hast ja gesagt, das war eine Erinnerung noch an Folge 9. Folge 9 ist das Besondere ja, dass es nicht ein großes Abenteuer, sondern irgendwie auch ganz viele kleine Abenteuer im Fanlager damals zu bestehen gab. Und die ganzen alten Charaktere aus Folge 9 hast du mehr oder weniger in Folge 175 wieder einbauen können, zumindest ein paar davon. Auch Oma Dröls hat halt gefehlt, ich glaube, die Sprecherin war nicht mehr unter uns.
Ja, genau. Oma Dröls wurde ja gesprochen von der genialen Katharina Braun, die man wahrscheinlich aus dem Loriot-Film Oedipussy am besten kennt oder am meisten kennt als Mutter da. Die war dann tot und da habe ich mir dann gedacht, naja, da muss man so eine kleine Anpassung machen, dass man sie erwähnt, sie ist dann weggezogen und so, und aber taucht nicht mehr auf. Aber dann gab es ja noch Rasputin, den Betreuer im Ferienlager, der im Original ja von Wolfgang Völz gesprochen wurde. Und das war sehr blöd, weil Wolfgang Völz sollte die Rolle auch wieder auflegen und war dann aber leider so krank, dass er bei den Aufnahmen nicht dabei sein konnte. Und dann haben wir Douglas Wilbart, glaube ich, gefunden. Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ein Sprecher, der das sehr gut emuliert hat, der wirklich so klingt fast wie Wolfgang Völz im Original, was dann auch wieder sehr, sehr cool war. Aber wie du sagst, genau, das war toll, dass man in dieser Welt sich sozusagen frei bewegen konnte. Und ich durfte mir ja auch Sprecher dann noch wünschen, was toll war. Für die Rollen. Einfach ein tolles Verhältnis da mit Heike Dine Körting, die sich sehr gefreut hat über Vorschläge. Und dann habe ich mir natürlich Lutz Mackenzie und Jürgen Thormann gewünscht, die dann in Rollen aufgetaucht sind.
Sehr, sehr gut. Also tolle Folge, auch wenn ihr die noch nicht gehört habt und euch nicht so viel mit den neuen drei TKKG-Folgen zurechtfinden, dann hört euch trotzdem mal die Folge 175 an, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Tolle Arbeit von dir, Kai. Du bist ja aber, ja, Markus hat es schon angedeutet, du bist ja noch mehr involviert inzwischen ins Drei-Fragezeichen-Universum. Damals hat man nicht gedacht, du hast es angesprochen, es gab den vom Hörspiel-Boom, der wieder kam, gab es dann auch den großen Sprung, nicht in dem Sinne der kleine Sprung der Fanbande auf die kleinen Bühnen, sondern es gab einen Sprung auf die großen Bühnen mit den Drei-Fragezeichen. Und du bist ja mittlerweile da auch mit im Boot.
Genau, das ist dann sozusagen die Krönung meiner Kassettenkinder-Existenz gewesen. Es war im Jahr 2008, glaube ich, als ein Anruf kam von Europa, von der Produktmanagerin der drei Fragezeichen damals, Corinna Wodrich, mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, das Buch für die anstehende neue Live-Hörspielshow der drei Fragezeichen zu schreiben. Und der Hintergrund war, dass ich sowohl mit Olli Rohrbeck und auch an Andreas Fröhlich schon an anderen Projekten zusammengearbeitet hatte. Jetzt nicht nur die Ferienbande, sondern wir hatten auch andere Sachen gemacht und die wussten einfach, wer ich bin und was ich so mache und waren der Meinung, dass die neue drei Fragezeichen-Show durchaus auch so einen selbstironischen Anstrich verdient hätte. Und haben mich deshalb empfohlen. Und dann habe ich echt gedacht, ich höre nicht recht, als diese Anfrage kam. Und habe natürlich gesagt, ja, sofort zugesagt, natürlich mache ich das. Und dann begann so dieses Abenteuer. Das war dann die Drei-Fragezeichen-Tour 2009, 2010, die Drei-Fragezeichen und der seltsame Wecker, wo es dann erstmal darum ging, eine alte Folge zu finden. Also die Idee war, eine alte Klassikerfolge der drei Fragezeichen neu für die Bühne zu erzählen. Wir haben uns dann irgendwann auf den seltsamen Wecker geeinigt, weil der ja ganz viele so Motive hat, die sehr bekannt sind. Also dieser schreiende Wecker.
Der Schrei übrigens, das kannst du uns auch kurz sagen, von wem der Schrei ist, wissen viele gar nicht.
Genau, den Schrei hat Heike Dine Körting selbst im Studio aufgenommen. Einen schrillen Schrei. Sie kann das auch heute noch. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Ich habe den Schrei zeitweise als Wecker gehabt auf meinem Handy, aber das.
Ja, sehr schön. Genau, ja, der geht echt so durch Mark und Bayern. Das ist wirklich was Besonderes. Naja, und Monsieur Eugenie, der alte Gegenspieler der drei Fragezeichen, taucht da auf. Es ist ein klassisches Bilderrätsel und so. Und das war dann das Besondere, dass ich da angefangen habe, erstmal diese Überarbeitung zu machen. Also zu gucken, wie kann man denn diese Geschichte, die im Originalhörspiel ja gerade mal irgendwie so ein paar 40 Minuten lang ist, wie kann man die denn jetzt über abendfüllend in zwei Akten und so erzählen? Dann habe ich mir das Buch angeguckt und festgestellt, da wurde auch sehr viel rausgekürzt. Da gibt es so Sachen drin, die man da noch irgendwie wieder reinbauen kann und habe dann selbst auch noch einiges dazu empfunden, vor allem im Showdown. Habe ich meinem Indiana Jones Fetisch gefrönt und Fallen und sowas da eingebaut. Und ja, dann fing das an, dass wir diese Arbeit sehr eng in diesem Team an dem Skript hatten. Und dann kam irgendwann die Frage, sag mal, du, wir haben ja auch noch gar keinen Regisseur eigentlich. Du machst ja jetzt ja eh schon so viel Gedanken über diese Inszenierung, also wie das alles aussehen soll. Könntest du dir denn auch vorstellen, eine Regie zu machen? Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Dann mache ich das halt auch noch. Und dann hatte ich quasi plötzlich diesen Job für so eine Live-Tournee an der Backe, was ja wirklich, also mit einem Team von über 60 Leuten und was weiß ich wie vielen Tausenden von Euro als Produktionskosten doch echt mal eine Ansage war, aber hatte halt total Glück, weil das so ein professionelles Team ist, vor allem von der Produktionsseite, die Firma, die diese Produktion dann mit uns gemacht hat. Wo ich einmal, kann mich noch erinnern an die Ansage des Produzenten, der sagte, Kai, wenn du willst, dass es auf der Bühne da hinten blau ist, dann machen wir das blau. Also sag einfach, du musst dir sonst keine Sorgen machen. Und das habe ich mir dann gemerkt und ich muss zwar manchmal den Kopf schütteln, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese erste Tour, wie naiv ich da auch war und wo ich dachte, oh naja, das wird schon irgendwie klappen. Aber das war bis heute ein absolutes Highlight, dann sowohl mit den Jungs zusammenzuarbeiten, als auch diese ganze Größenordnung und dann bei der Premiere im Tempodrom in Berlin zu stehen am Abend und man merkt, da sind Tausende von Fans und die rasten aus, wenn am Anfang schon Blackie im Surround Sound durch die Halle flattert und die toben und jubeln bei den Gags, die ich da reingeschrieben habe und es funktioniert einfach. Das war echt der absolute Wahnsinn. Und wir haben ja, nimmt ja kein Ende da, die Superlativen. Also wir haben ja dann, waren in der Waldbühne in Berlin vor über 15.000 Zuschauern. Wir haben einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekommen.
Das wollte ich gerade ansprechen. Ich war übrigens da bei der Veranstaltung. Ich war einer der 15.000. Es war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde mit das Live-Hörspiel mit den meisten Zuschauern. Also Wahnsinn. Ja.
Genau, richtig. Und deswegen war das eine ganz tolle Erfahrung auf allen Ebenen. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass dann da so ein Team zustande gekommen war, wo klar war, wir machen auch die nächste Tour wieder. 5 Jahre später und Kai, willst du wieder schreiben und Regie machen? Und ja, klar, das war dann Phonophobia.
Ganz kurz nochmal, bevor Kai, sorry, dich unterbreche, bevor wir zu Phonophobia kommen, das ist ja was du dir selber ausgedacht hast im Grunde. Das ist eine Geschichte, die es vorher so nicht gab. Ist das richtig?
Genau, bei Phonophobia war dann die Idee zu sagen, jetzt schreiben wir wirklich was Eigenes für die Bühne, also eine Geschichte, die nicht vorher schon als Fall irgendwie stattgefunden hat. Und das, was sozusagen Segen und Fluch bei der Nummer war, war, dass alles möglich war. Wir denken uns jetzt einfach mal irgendwas aus, was da passiert. Aber es soll zeitgleich auch ein Buch entstehen beim Kosmos Verlag, was ja immer so ist. Das heißt, wir müssen das gemeinsam entwickeln. Das war dann damals mit der Autorin Kari Erlhoff, die ja viel für Kosmos, drei Fragezeichen, Bücher schreibt. Und dann war auch noch die Produktion involviert und natürlich auch die drei Jungs. Und letztendlich war das ein bisschen ein tricky Prozess, da sozusagen zu fünft oder zu sechst eine Geschichte zu entwickeln, die für alle Bereiche dieser Story funktioniert. Und da haben wir dann schnell gemerkt, dass das eigentlich so nicht ganz aufgeht, dass für eine Buchgeschichte doch andere Gesetze gelten als auf der Bühne. Und dann hat Kari ist quasi irgendwann abgebogen mit ihrer Geschichte. Und die Phonophobia-Sinfonie des Grauens, wie das Buch heißt, Geschichte ist dann einfach anders als unsere Bühnenshow geworden. Und wir haben uns dann mehr an diese Live-Voraussetzungen gehängt und haben da ja auch ein bisschen mehr Spektakel einfach gemacht. Also die Geschichte ist ja die Bühnenshow ein bisschen mehr auf Brimborium angelegt, mit dieser Panelwand im Hintergrund und diesem gigantischen Showdown und so weiter und so fort.
Das war auch eine ganz, ganz besondere Folge. Da war, das habe ich natürlich auch, war ich auch oft bei der Show ganz, ganz geil. Gerade so auch die Hintergrundkulisse irgendwie, das war Wahnsinn. Wirklich. Tolles Live-Erlebnis, nur jedem zu empfehlen. Nochmal ganz kurz, der Wecker war ja, da hast du ja eine Geschichte von Robert Arthur umgeschrieben, im weitesten Sinne, nicht im weitesten Sinne, du hast eine Geschichte vom Erfinder der Traumfantasie umgeschrieben. Das heißt, das war auch doch nochmal was Krasses, denn der Mensch, der die drei Fragezeichen entwickelt hat, den durftest du noch überarbeiten.
Genau, richtig. Das war natürlich auch eine Herausforderung, an die ich mit einigen, also da hatte ich schon Ehrfurcht, dass man da jetzt einfach so drin rumpanscht in diesen Originalen. Und da brauchte ich auch echt die Unterstützung von Sony und auch von der Produktmanagerin und auch von den drei Fragezeichen-Sprechern, die gesagt haben, macht das mal jetzt einfach, keine Angst. Wir wollen das ein bisschen neu erfinden. Wir müssen das anders umsetzen. Wir müssen das sprechbar machen für uns auf der Bühne heute im Jahr 2009. Und es muss sozusagen ein Update geben. Und als ich diese Beschränkungen, so diese Schranken im Kopf erstmal gelöst hatte, dann ging das tatsächlich auch ganz gut. Und das hat natürlich einen Riesenspaß gemacht und meine Herangehensweise war natürlich, ist ja auch immer ein bisschen von so einem leichten, ironischen Augenzwinkern geprägt. Ja? Also ich habe dann von Anfang an gesagt, ich kann das hier nicht so straight umsetzen, wir müssen hier Gags machen über die Diskrepanz zwischen eurem tatsächlichen Alter und dem Alter eurer Rollen und dieser Gesamtsituation, da, wie diese Bühnensituation überhaupt ist, das geht eigentlich nur mit ab und zu mal ein paar Meta-Gags und solche Sachen. Und da waren Gott sei Dank auch alle dabei, das haben alle verstanden. Nicht unbedingt alle Fans, da gab es dann auch manchmal ein bisschen Kritik oder auch sehr starke Kritik. Wenn man da sich zu sehr in den Internetforen verliert, dann kriegt man schlechte Laune. Aber das ist halt so ein dogmatischer Grundsatzstreit, ne? Also ich habe totales Verständnis für alte Hardcore-Drei-Fragezeichen-Fans, die so gewisse Erwartungen haben an ihre Serie und die dann Angst haben, dass man ihnen diese Nostalgie und diese Serie kaputt macht. Auf der anderen Seite muss ich als Autor und als auch Regisseur von einer Live-Show, die in den größten Hallen Deutschlands an den Start geht, mit anderen Voraussetzungen arbeiten. Das ist nicht das gleiche alte Drei-Fragezeichen-Hörspiel, was wir schon seit 20 Jahren im Kassettenrekorder haben, sondern das ist eine Mischung aus Theater, aus Live-Spektakel und Hörspiel. Und das muss einfach anders gestrickt sein. Und der Erfolg hat uns da ja recht gegeben. Man hat es ja jeden Abend gemerkt, wie die Leute steil gegangen sind. Und dass man es nicht allen recht machen kann, ist natürlich auch klar. Aber da merkt man schon, dass man sich sozusagen anstrengen muss, weil drei Fragezeichen-Fans, die kaufen einem nicht alles ab. Ne? Man sagt ja immer, manchmal ist ja auch egal, was die machen, die könnten auf die Bühne gehen und das Telefonbuch vorlesen. Das ist wirklich so nicht. Man muss da gewisse Sachen wirklich beachten und ich glaube, das ist deswegen auch ganz gut, dass da Leute am Start sind, die tatsächlich auch Kassettenkinder sind und die auch ein Verständnis haben für was da auf dem Spiel steht, um es mal dramatisch auszudrücken.
Also lass dir als Kassettenkind und Hardcore-Fan in 3 Fragezeichen von mir sagen, dass ich die Tour jedes Mal unglaublich gut finde und jede Tour von Mal zu Mal nochmal einen Tick besser, weil es einfach nochmal, ich weiß nicht, es ist Wahnsinn, es ist toll einfach und ihr macht da richtig, richtig gute Arbeit.
Das freut mich sehr. Das bedeutet wirklich viel, weil das, also Leute, die sich wirklich auskennen, wenn die das sagen, dann freut mich das sehr.
Ich kenne mich sogar so gut aus, Kai, dass ich kurz unterbreche, um dir zu sagen, dass Phonophobia natürlich Sinfonie der Angst und nicht Sinfonie des Grauens hieß, aber das ist ein anderes Thema.
Und wie peinlich, dass ich den Titel meiner eigenen Show nicht mehr drauf habe. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Dafür hast du ja
Schande, shame, shame.
Aber du weißt sicherlich, wie die nächste Tour der 3 Fragezeichen heißen wird. Und jetzt kommen wir nämlich ja zu ersten heißen Infos, weil auch da bist du involviert, lieber Kai.
Ja, und das ist ja das, was jetzt gerade ganz spannend ist. Wir sind mittendrin am Entwickeln der neuen Tour, die also ab Herbst 2019 wieder quer durch die Lande zieht. Die 3 Fragezeichen und der dunkle Taipan heißt die neue Live-Show, an der wir gerade sitzen und schon eigentlich relativ weit in den Vorbereitungen sind. Ich kann ja mal so ein paar Eckdaten und Knaller raushauen. Wie man am Titel erkennen kann, ist das auch ein neuer Fall. Das ist eine neue Geschichte, die extra für die Bühne geschrieben wird. Sie basiert auf Ideen von Henrik Buchner, den man ja kennt, als Autor hauptsächlich der 3 Fragezeichen Bücher. Und das ist jetzt, glaube ich, gleich der erste Knaller, das Dialogbuch, das Bühnenmanuskript ist geschrieben, diesmal von Trommelwirbel Andreas Fröhlich.
Oh.
Also Bob Andrews. Wir haben das am Anfang so ein bisschen im Team entwickelt und dann ist aber Andreas ein paar Wochen verschwunden und tauchte dann mit einem Konzept auf, was uns alle so umgehauen hat, dass wir gesagt haben, schreib's doch selbst, Alter. Und weil Andreas natürlich auch ein toller Dialogautor ist, wir haben ja im Prinzip Phonophobia das Buch auch schon zusammengeschrieben, habe ich mich da tierisch drauf gefreut, dass er das sozusagen federführend übernommen hat und hat jetzt schon mehrere tolle Fassungen hingelegt und was einfach die Arbeit nochmal ja, ganz, ganz anders anstreicht irgendwie. Ich finde, wir haben ein ganz tolles Skript, das ist noch nicht ganz fertig, das entwickelt sich ja immer noch weiter, aber es ist eine klassische 3-Fragezeichen-Geschichte. Da geht es um Elemente, die man vielleicht auch schon aus anderen Kontexten kennt. Es geht aber in erster Linie um eine Stimmung, die man, glaube ich, hauptsächlich in den frühen 3-Fragezeichen-Hörspielen findet, was mich persönlich ganz, ganz toll gefreut hat und worauf ich auch am meisten Bock drauf habe. Das ist 40 Jahre 3 Fragezeichen 2019, also 40 Jahre 3 Fragezeichen-Hörspiele. Und deswegen huldigen wir auch ein bisschen dieser Nostalgie und diesem Jubiläum mit dieser Geschichte. Da kann man sich also auf diverse Sachen gefasst machen, die einem durchaus bekannt vorkommen, ohne dass wir da jetzt eine billige Nummernrevue oder Parade aus alten Hörspielen abziehen, sondern es ist eine komplett neue Geschichte. Aber ich glaube, sie funktioniert sehr gut in diesem alten Geist. Und das versuchen wir auch für die Bühne umzusetzen, also jetzt bei der Inszenierung. Wir arbeiten gerade sehr am Musikkonzept und auch an so einem Sounddesign, was das Ganze entsprechend auffängt. Und ich freue mich unfassbar drauf und auch wenn es jetzt so nach Marketinggelaber klingt, ich glaube tatsächlich wirklich, es wird die beste Tour von allen 3 Fragezeichen Live-Touren.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich bin auch schon richtig heiß und ich werde natürlich auch wieder 1-2 Mal definitiv dabei sein. Aber wir wollten das vor ein paar Wochen eigentlich sogar schon mal aufnehmen. Da hast du gesagt, komm, lass uns noch mal ein bisschen warten, weil dann kann ich noch ein paar heiße News rausdrücken und zwar einige der Sprecher, die dabei sein werden, weil das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Castings sind jetzt quasi alle vorbei und die Sprecher stehen jetzt zumindest größtenteils.
Genau, die meisten Sprecher stehen und das ist auch spannend gewesen, weil wir diesmal eine ganz andere Herangehensweise an das Casting gemacht haben. Wir haben nämlich tatsächlich ein echtes Casting gemacht, also Probesprachaufnahmen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, weil wir die Sprecher sehr auf diese Rollen abstimmen wollten, die dabei sind und ein bisschen nach anderen Kriterien vorgegangen sind als bei den anderen Touren, wo man vielleicht eher mal geguckt hat, wer ist denn so bekannt in dem Bereich, was sind denn quasi Hörspiel, bekannte Stimmen auch und so, was wunderbar gepasst hat bei allen beiden Touren. Aber diesmal ist es tatsächlich ein bisschen ein anderes Konzept. Deswegen haben wir auch in einem Pool gecastet oder geguckt, den man normalerweise nicht mit diesem Kontext in Verbindung bringt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das, was mich am allermeisten freut, und da schließt sich ein Kreis zum Anfang unseres Gespräches, ist, dass unser lieber, guter Freund Matthias Keller, Kommissar Tappert, mit bei den drei Fragezeichen bei der neuen Live-Tour dabei sein wird. Matthias hat eine Rolle und das passt einfach wie die Faust aufs Auge und ist tatsächlich für mich jetzt sowohl als Kassettenkind als auch als Ferienbandemacher als auch als Freund von Matthias ein absolutes Highlight gewesen, dass Matthias wirklich auch die anderen alle so überzeugt hat in dem Casting und bei den Probeaufnahmen. Und es ist einfach so, wie die Faust aufs Auge passt, was er da auf der Bühne machen soll.
Ganz kurz dazu, um dich nochmal ganz kurz, weil du hast mir ja im Vorfeld auch nicht verraten, wer es ist, sondern das wollten wir jetzt live hier genau, bei den Giganten machen. Du hast aber schon mal gespoilert, dass es mich als Fanbande, ja, Fan-Anhänger auch freuen wird. Und ich bin jetzt wirklich richtig geflasht und richtig gehypt auf die Tour. Mach doch einfach schon nächste Woche. Ich kann nicht mehr.
Ja, abwarten. Ja. Wenn es nach mir ging, auch sehr gerne. Nur ist das leider ein ganz schönes Biest, so eine Tour. Und da müssen wir sind noch lange nicht im Ziel. Da muss noch viel geschraubt und gemacht werden.
Aber übrigens einen Tourbegleiter. Ich habe Zeit.
Ja, vielleicht komme ich. Du hast doch gar keine Zeit.
Ich habe keine Zeit, aber dafür würde ich mir Zeit nehmen, weil ich bin ja ein erfahrener Tourbegleiter, lieber Kai, weil sie jemanden braucht. Nur mal so hier. Ist das hier entstanden?
Genau, das wäre vielleicht nicht schlecht. Nee, aber Matthias Keller, genau, ist dabei, das ist sehr toll. Und dann haben wir auch eine Sache, die man schon verraten kann, dass eine bekannte Figur aus dem Fragezeichen-Universum wieder auftaucht, nämlich Ellie Jameson. Yes. Und Ellie Jameson kann nur von einer Person gesprochen werden, nämlich von Katrin Fröhlich, also der Originalsprecherin, lustigerweise der Schwester von Andreas Fröhlich. Die ist auch dabei und hat eine entscheidende Rolle. Das wird spannend, mehr verrate ich da noch nicht, aber sie ist dabei und spielt genau das, was man vermuten kann, nämlich Ellie Jameson. Dann haben wir noch einen ganz tollen Schauspieler aus Hamburg gefunden, der Tim Grobe heißt, den man aus eigentlich völlig anderen Kontexten kennt, wie jetzt der Hörspielwelt, der aber auch eine sehr grandiose, tolle Rolle übernehmen wird. Und das ist im Prinzip unser Kernensemble. Dann wird es auch noch einen Erzähler geben, was auch viele Fragezeichen-Fans freuen wird, denn den haben wir ja bei Phonophobia rausgelassen. Da gab es keinen Erzähler mehr auf der Bühne, was sehr gut funktioniert hat für diese Show, wie die strukturiert war, dass das also so fast so in Echtzeit ablief. Aber da gab es auch viele Fans, die gesagt haben, Menno, wo ist mein Erzähler? Ich brauche das zum Wohlfühlen. Und den haben wir jetzt wieder mit dabei. Nur das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht verraten, denn da gibt es noch ein paar extra Spannungsmomente in den Kulissen. Da sind wir noch nicht hundertprozentig gelandet. Werden wir aber auch bald bekannt geben. Aber das erwartet euch auf der Tour. Und das ist ein Burner-Ensemble, was da aufläuft. Alle freuen sich tierisch drauf und haben auch ein grandioses Skript an der Hand. Und ich kann es auch kaum erwarten, endlich anzufangen mit Proben und der ganzen Arbeit.
Ja, Wahnsinn. Das Witzige ist, das verrate ich euch jetzt mal so unter uns, das habe ich natürlich noch nie gesagt. Ich war tatsächlich als Junge mal so ein bisschen verknallt in Ellie Jameson. Ich fand die gerade so bei der singenden Schlange, war vielleicht ein bisschen nervig, aber irgendwie hatte sie was Besonderes, weil sie auch so, ja, die ist aus sich rausgegangen, die war sehr selbstbewusst und das mochte ich irgendwie und das hat mich als kleines Junge ein bisschen inspiriert. Vielleicht kannst du mir Katrin ja vorstellen.
Dann. Ja, das kriegen wir dann bestimmt hin, das können wir mal schauen. Aber ich finde das auch eine sehr interessante, ganz tolle Dynamik, ja, mit Ellie Jameson als Figur zu arbeiten, weil Ellie ist eigentlich eine Figur, die immer so eine Paroli bietet, Justus, und die sich immer irgendwie so ein bisschen haken und die diesen diesen bisschen trägen Jungs-Club da auch aufmischt. Und das ist eine ganz tolle Dynamik für eine Story, zumindest auch für die Story, die wir haben, und dann natürlich auch für so eine Bühnenchemie, ne? Also da kannst du ja richtig toll spielen dann. Und ich finde das toll, dass es eine richtig starke Frauenfigur mal gibt. Das war vielleicht bei den letzten Touren nicht ganz so erfüllt, dieses Kriterium, aber das werden wir jetzt bei dieser Tour auf jeden Fall korrigieren.
Ja, super. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich auf die Tour zu freuen. Tickets, es ist ja auch schon, es ist schon sehr, sehr gut verkauft, gell, lieber Kai?
Auf jeden Fall. Das ist ja immer dann Segen und Fluch bei den drei Fragezeichen. So wie es bekannt gegeben wird, dass der Vorverkauf beginnt, dann rasselt es ja nur so. Und ich glaube, Berlin ist schon komplett ausverkauft, diese ersten drei Shows. Ansonsten, ja, sollte man sich wirklich ranhalten. Es verkauft sich langsam aus. Es gab hier und da noch dann so ein paar Zusatztermine. In Frankfurt, was mich sehr freut, in meiner Heimat, in der Festhalle sind es jetzt zwei Termine, aber auch die sind fast schon alle ausverkauft. Also wer Bock hat, unbedingt jetzt zuschlagen und mit dabei sein.
Ich fand das ja auch immer sehr beeindruckend, ne, diese Live-Performances. Das war ja anfangs so ein Versuch, so ein Nebenprodukt. Das ist inzwischen zu einem richtig, richtig großen Ding geworden, so ein Hauptstandbein fast der drei Fragezeichen. Also, dass man da quasi wieder was Neues gemacht hat. Und es gibt ja drei Fragezeichen, klar, die Hörspiele, gab es die Bücher und irgendwie Brettspiele und Videospiele und Live-Tour. Also, es gibt ja so viele Dinge, die da inzwischen alle auf den Markt gekommen sind, die auch alle richtig gut aber ankommen. Und gerade bei diesen Touren, du hast ja gerade auch erwähnt, wo er überall auftritt und wie viele Leute da kommen und so weiter. Ich finde das halt unglaublich bemerkenswert, wenn irgendwie, keine Ahnung, vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, es wird ein Live-Hörspiel geben von einer Kinderserie und die werden jahrelang vor ausverkauften Hallen in den größten Hallen Deutschlands spielen. Das hätte man sich doch niemals vorstellen können, oder?
Nein, das ist völlig absurd und das geht ja auch den Sprechern so. Das ist ja wirklich, die Idee war ja irgendwie, ich weiß, wann war das denn, 2002 oder so, zu sagen, komm, wir machen mal so eine Live-Lesung, wir gehen mal in eine Buchhandlung und lesen da mal live und gucken mal, ob da überhaupt jemand kommt. Und das wurde ja dann zu Master of Chess, also diese erste Live-Tour, die sie gemacht haben. Und da sind die Fans ja auch dann ausgerastet und man hat überhaupt erst mal gemerkt, was da für ein Live-Fan-Potenzial überhaupt da ist. Und auch viele Fans, glaube ich, schätzen nach wie vor dieses Erlebnis, dass man so eine intime Geschichte wie nämlich dieser Liebe zu den drei Fragezeichen frönen bei sich zu Hause irgendwie, dass man das so als Gruppenevent auch machen kann. Das ist ja wirklich auch ein großer Bestandteil von den Live-Shows, was man nicht unterschätzen darf, dass da diese ganzen Fans zusammenkommen mit ihren Motto-T-Shirts und ihrem ganzen Abgenörde. Und dann da in der Halle sitzen und diese Auftritte, Shaggy, du wirst es bestätigen können, wenn die Jungs dann auf die Bühne kommen, da ist erstmal quasi 5 Minuten Ausnahmezustand, ja, da die Leute rasten aus, wenn die drei Fragezeichen dann auf der Bühne erscheinen und das hätte sich ja nun wirklich keiner denken lassen, dass das mal diese Dimensionen annimmt, ja.
Das sind Stars auf der Bühne, also Markus, vergleichbar, ja. Wenn du jetzt auf dem Guns N' Roses, also Markus als der Guns N' Roses
Fan. Ja, oder mit uns, als wir beim Summerfest in
Fulda, genau,
und
wir bei
Wrestling-Darbietung. Ja, eine Frage hätte ich auch noch, Kai, wie ist denn da so die Zusammensetzung Männer und Frauen, die Verteilung bei diesen Veranstaltungen?
Das ist interessant. Wenn ich jetzt mal völlig unwissenschaftlich vorgehe, sondern einfach nur mal schätze, würde ich wirklich sagen, das ist 50-50. Mhm. Shaggy, du hast vielleicht sogar noch einen besseren Eindruck aus dem Zuschauerraum heraus quasi. Aber ich würde schon sagen, das ist relativ gleichmäßig verteilt eigentlich.
Ich glaube auch, ja. 50-50. Wobei man tatsächlich die Erwachsenen deutlich in der größeren Anzahl da sind als die Kinder. Also da sind tatsächlich, die Kinder fallen auf, es sind mehr Erwachsene da.
Das würde ich auch sagen. Und deswegen ist schon auch klar, wo so die Kerngruppe sitzt, auch wenn wir vorhin ein bisschen was anderes behauptet haben, dass das so quer über die Generationen geht. Aber ich würde auch sagen, also die Kassettenkinder, die Alten, die sind schon in der Mehrzahl und es fällt dann schon auf, wenn dann auch mal irgendwie dann so 8-, 9- oder 12-Jährige sitzen. Was ja generell bei so Live-Shows auch nochmal was anderes. Natürlich ist das Family Entertainment, aber es wird ja schon auch manchmal gruselig und da arbeiten wir jetzt übrigens auch beim Taipan gerade dran, dass es da auch wirklich, wirklich gruselig wird an manchen Stellen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann bei den ganz Jungen ankommt.
Ich bin so richtig heiß auf die Tour, muss ich jetzt sagen. Also da, toll, Kai, lieber Kai, danke, dass du uns so einen tollen Einblick jetzt schon mal in die Vorarbeit gebracht hast. Also danke, danke dafür auch. Danke, dass du bei uns zu Gast bist. Also wirklich, das ist was Besonderes für uns und es freut uns sehr.
Das freut mich auch sehr und ich merke gerade, dass das fast was Therapeutisches hat, dass man jetzt endlich auch mal drüber reden kann, über das, was wir da seit Monaten quasi im Geheimen köcheln. Natürlich habe ich jetzt nicht so viel verraten. Und es freut mich sehr zu hören, dass ihr so einen Bock da drauf habt. Aber ich merke auch, dass ich merke es jetzt auch, also dass meine Vorfreude steigt. Und ja, ich bedanke mich auch sehr für dieses, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Es wirkt, dass wir schon sehr lange abnerden bei Hörspiele und diese Arbeit. Und das macht mir großen Spaß.
Ja, das freut uns auch sehr. Ganz kurz nochmal, ich glaube, das hat uns auch wieder mal mehr Lust auf die drei Fragezeichen nochmal mehr gemacht, Markus. Vielleicht sollten wir auch nochmal eine reine drei Fragezeichen-Folge nochmal rausbringen, wo wir tatsächlich mehr ein bisschen auf die Basics nochmal eingehen, spezielle Folgen nochmal ansprechen. Da habe ich jetzt richtig Bock bekommen.
Ja, sehr gerne. Also der Kosmos in Rocky Beach, der bietet ja so viele Möglichkeiten nach so vielen Jahren. Ich meine, wir haben sie gehört, 40 Jahre gibt es die Hörspiele schon. Also haben wir noch einiges abzuarbeiten, sage ich mal, jederzeit.
Aber ganz, ich würde Kai gerne noch mal kurz die Möglichkeit geben, so bevor wir ihn dann jetzt hier verabschieden. Du hast ja nicht nur die Jugendhörspiele und das alles gemacht mit TKKG, die drei Fragezeichen und der Fanbande. Du hast aber auch andere Sachen, noch Erwachsenenhörspiele, auch in Anführungsstrichen Erwachsenenhörspiele gemacht. Sowas, großartige Produktionen wie das Lufa-Haus, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Oder auch auf Audible hast du einiges schon herausgebracht. Magst du es ganz kurz noch mal erwähnen?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist in der Tat dann, nachdem wir über Ferienbande und drei Fragezeichen, ich meinen Weg so in die Hörspielszene und Branche gefunden hatte, kamen natürlich zum einen auch ganz viele Anfragen. Also kannst du auch hier irgendwie Manuskripte schreiben und dies und das machen, wo ich da sehr viel einfach gelernt habe über dieses Medium. Und dann aber irgendwann auch die Möglichkeit hatte, einfach eigene Konzepte mal zu entwickeln. Und so sehr ich natürlich dieses Genre der Jugendhörspiele liebe, umso sehr ist es dann auch eingrenzend, was das Medium anbelangt. Und ich habe einfach auch immer Bock, andere Geschichten zu erzählen in dem akustischen Medium. Und hatte dann das Glück, in Zusammenarbeit mit der Lauscher Lounge, also Oliver Rohrbecks Hörspielverlag, Hörspiellabel, eine eigene Geschichte zu entwickeln. Und da kann ich dann auch so konnte ich meiner zweiten Leidenschaft frönen, nämlich dem Horrorgenre. Das Lufa-Haus ist im Prinzip ein Mockumentary-Hörspiel, also ein gefaktes Dokumentar-Hörspiel, was die Aufnahmen veröffentlicht eines paranormalen Forscherteams, was in einem Haus Untersuchungen anstellt, wo es angeblich spuken soll. Und natürlich spukt es da auch. Und das war einfach eine völlig andere Herangehensweise. Das war im Prinzip das komplette Kontrastprogramm, weil wir sind da, haben vor Ort aufgenommen, ein sogenanntes On-Location-Hörspiel. Wir waren in einem alten Gutshof in Brandenburg, haben wir uns eingemietet und haben da die Aufnahmen gemacht. Und haben eine ganz andere Herangehensweise an Geschichten erzählen, an die Ästhetik, an Sounddesign und auch ans Spiel halt, weil man natürlich bei so gefakten Dokumentarsachen so spielen muss, als würde man echt reden und nicht Ferienbande oder drei Fragezeichen-Sprech haben, wie da, eine Tür öffnet sich, ein Mann kommt herein, er hat eine Pistole. Sondern man muss halt so sprechen, wie man normalerweise spricht. Das war die Herausforderung. Es war eine auch der tollsten Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe. Und freut mich auch, dass das so ein kleiner Kulthit wurde. Das Lufa-Haus hat sehr polarisiert. Es gab Leute, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und es gibt aber totale Hardcore-Fans, die sagen, ich kann mir das nicht alleine abends anhören, weil es einfach zu krass ist. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, genau. Und dann habe ich quasi mir immer mal ausgesucht, wenn wieder irgendwie Projekte kamen, die auch so ganz andere Sachen sind. Und so kam unter Umständen, unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Audible zusammen, die ja seit einigen Jahren auf große, epische Langhörspiele setzen. Und da habe ich auch jetzt drei Hörspiele gemacht. Können wir ja einfach mal Name droppen. Ich kann jetzt nicht endlos über alles schwadronieren. Aber Six Degrees wäre Wege der Verschwörung ein politischer Thriller, wo der britische Premierminister erschossen wird, was sehr spannend war. Dann Lock and Key, das ist die Adaption eines Fantasy-Hörspiels, was also völlig crazy Mischung aus Fantasy-Dämonen-Story, aber auch so amerikanischem Highschool-Drama war. Und ein Projekt, das war jetzt das letzte, was ich für Audible gemacht habe, was wirklich unfassbar viel Spaß gemacht hat, war Kill Shakespeare. Auch basierend auf einer Comicvorlage, eine Fantasy-Geschichte, die im Prinzip die unterschiedlichen Figuren aus der Welt von Shakespeare in einem neuen Szenario zusammenbringt. In einem mystischen Land treffen die alle aufeinander, Hamlet und Macbeth und wie sie alle heißen. Und wir erzählen im Prinzip so eine Game of Thrones-mäßige Geschichte, also Fantasy, die so ein bisschen härter ist und wo es ein bisschen zur Sache geht. Das ist auch, hat einen riesen Spaß gemacht und ist auch mehrere Stunden lang, kann man sich alles bei Audible anhören
Ich glaube,
und
spätestens jetzt
runterladen.
wird Markus gleich ein Audible-Abo eingehen, oder, Markus?
Habe ich. Nee, ich bin der Audible-User,
Ah, bist du schon?
absolut. Na, klar.
Dann solltest du definitiv auch die Hörspiele hören. Wunderbar gemacht. Ein Hörspiel, was mich besonders auch wirklich geprägt hat, was ich richtig, richtig gut fand, möchte ich nur ansprechen. Dann glaube, dann sind wir am Ende. Muss 2007 gewesen sein. Das war Heldentod mit von Andreas Fröhlich. Dieses Ein-Mann-Hörspiel. Großartiges Hörspiel, lieber Kai.
Ja, vielen, vielen Dank, Shaggy. Das freut mich sehr, dass du das erwähnst. Das war meine erste selbstständige eigene Hörspielregie jenseits der Ferienbande, basierend auf einem Theatermonolog von einem lieben Kollegen, Stefan Sprang, der übrigens ein ganz toller Autor ist. Einfach mal Stefan Sprang googeln. Bringt auch gerade ein neues Buch raus, was ganz großartig ist, was ich schon lesen durfte. Und das haben wir umgearbeitet zu einem Monolog. Da geht es um einen Werbefachmann, einen Werbemenschen, der im Prinzip ein Burnout hat und völlig durchklickt und dann in einer Art Monolog das alles in auf ein Aufnahmegerät brüllt. Und da haben wir Andreas Fröhlich für gewonnen. Den kannte ich damals noch nicht, auch nicht von den Fragezeichen. Das war also quasi da, wo wir dann richtig zusammengearbeitet haben zum ersten Mal. Und das ist auch nach wie vor eins meiner Highlights. Eine Stunde lang Heldentod kann man auch sich bestellen.
Bist unglaublich vielseitig, das hört man hier heraus. Also wirklich diverse Genres, ne? Von der Persiflage, von TKKG und Co. hin bis zu den echten TKKG und Co., zu den drei Fragezeichen, zu Horror, zu diesen Dingen dieser Art. Also du schränkst dich auch da nicht ein, ne, was das Genre betrifft.
Nee, gar nicht. Und das finde ich das Tolle daran, gerade auch am Hörspiel jetzt, dass man da so viele unterschiedliche Sachen machen kann, weil man kann ja sehr leicht ganz unterschiedliche Sachen behaupten. Man kann ja irgendwie sagen, jetzt ist hier ein Western oder jetzt sind wir, keine Ahnung, in einem verlassenen Haus. Das geht ja alles sehr schnell, weil man es einfach nur behaupten muss und ein passendes, gutes Sounddesign mag. Und mich interessieren auch diese unterschiedlichen Geschichten. Also hab das schon seit ich Kind bin, dass ich gerne Geschichten erzähle anderen Leuten, ob sie sie hören wollen oder nicht. Und deswegen liebe ich das, mich in so Welten zu verlieren und Geschichten zu erfinden und Charaktere zu entwerfen und dann auch mit tollen Schauspielern an den Charakteren zu arbeiten. Und deswegen bin ich da auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich da so viel unterschiedliche Sachen machen darf und hoffentlich auch noch einige komische, strange, spannende Sachen machen werde.
Markus, jetzt wo du gerade seine Vielseitigkeit erwähnt hast, eigentlich wollte ich ja jetzt auch schon zum Ende kommen, aber eine Sache, dann haben wir, glaube ich, auch dein Werk eigentlich schon fast komplett, sind deine Reisehörbücher, lieber Kai. Ich habe tatsächlich mal eine Reise durch Norwegen reingehört, da auch Matthias Keller ja auch zu hören. Super, also das fand ich bin nicht so der Reisehörbuchmensch, aber das war toll. Wie kam es
Mein Gott,
dazu?
ich werde ja ganz rot. Das ist ja hier eine Beweihräucherung, sondern das Gleiche. Vielen Dank. Ja, die Reisehörbücher in Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Verlag in Berlin, Geophon, die akustische Reiseführer machen. Was bedeutet im Prinzip, wie so ein Radio-Feature funktioniert. Und da durfte ich dann wie viel habe ich denn gemacht? Vier, glaube ich. Ich habe Côte d'Azur, Provence, Norwegen und Schottland bereist, was ja an sich schon der absolute Knaller ist. Also wohin reisen zu dürfen und Geld dafür zu bekommen und so viele Leute zu treffen da. Und das ist jetzt eben, das Konzept ist nicht so sehr, wo gibt es jetzt billige Hotels und die beste Pizza, sondern es sind quasi ein bisschen mehr kulturelle, geprägte Features. Also man versucht Geschichten zu finden, Leute, die was Interessantes zu erzählen haben, tolle O-Töne zu sammeln, Geräusche, Musik und das Ganze dann zu verbinden, so dass man auf diese Art was übers Land herausfindet. Und das ja auch zählt auch zu den absoluten Highlights meines Schaffens, sowas machen zu dürfen. Und ist natürlich ein tolles Souvenir für mich, aber auch für alle, die Bock haben auf ein bestimmtes Land, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, dass man sich mal sowas anhört. Wie klingt das denn da eigentlich? Kann man auch sehr empfehlen. Also Geophon-Reiseführer. Nicht nur meine, sondern da gibt es auch ganz viele andere tolle, die sehr viel Spaß machen.
Bevor ich mich jetzt erstmal zurückziehe, weil ich habe jetzt, glaube ich, so viel geredet und Markus gleich tatsächlich deine Verabschiedung machen und unsere Verabschiedung machen darf. Ich habe mich jetzt so viel beworben heute bei dir für verschiedene Sachen. Solltest du mal wieder ein Reisehörbuch und irgendwo hinreisen und einen Assistenten brauchst, du hast meine Nummer.
Ich glaube einfach, Cengi, bevor du da weiterhin abnervst, wir werden uns jetzt demnächst mal zusammensetzen und gemeinsam ein Projekt machen, damit wir das endlich
Jawohl,
mal
endlich.
alles.
Deswegen, nur deswegen habe ich dich eingeladen,
Ja,
lieber Kai. Okay, ich verabschiede mich hier schon mal. Super, dass du da warst. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Danke, lieber Kai. Ich freue mich darauf, dich bald mal wiederzusehen. Die letzten Worte gehören euch beiden.
dann fange ich mal an und mach's schnell, weil ich eh so viel geredet habe. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein Fest, nicht nur, weil ich so gern über mich rede, sondern weil es cool ist zu hören, dass ihr euch wirklich auskennt und immer spannend, wenn man über sein eigenes Schaffen so reflektiert oder so zurückguckt und sich da selbst auch nochmal einordnet. Ich hatte großen Spaß und finde euer Konzept generell großartig. Ich verfolge ja auch den Podcast. Macht weiter so und ich freue mich, Shaggy, wenn wir uns bald sehen und vielleicht auch mal Markus in Wien, denn wir kommen ja auch mit den Fragezeichen nach Wien 2019. Also bitte hingehen, dann treffen wir uns da.
Ist das heute eine Lobhudelei? Aber absolut berechtigt in alle Richtungen, möchte ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass wir dich heute hier zu Gast hatten, Kai, unseren ersten Gast. Bin gespannt, ob wir das jemals toppen können. Ich meine, jemand, der so vielseitig ist und so viel gemacht hat und so viel erzählen kann. Also ich könnte mit dir auch noch stundenlang reden tatsächlich. Und ich glaube, das war ein schöner erster Einblick. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ein Jahr Giganten. Es geht erst richtig los. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns das vergangene Jahr über begleitet haben. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle treu. Shaggy und ich, wir haben uns schon ganz viele Sachen überlegt. Neue Themen, neue Konzepte. Also mit den Giganten geht es jetzt wirklich erst richtig los. Und ansonsten habt ihr heute, glaube ich, auch sehr, sehr viele Tipps bekommen, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr mal abschalten wollt, zumindest also abschalten im Sinne vom Alltag, was ihr euch alles anhören könnt. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz große Bandbreite. Deswegen mache ich es jetzt auch kurz. Wir melden uns schon sehr, sehr bald wieder bei euch. Bis dahin verbleiben Shaggy und ich mit den drei magischen Worten, die sind diesmal all unseren Freunden gewidmet, die uns so brav unterstützt haben. Ich bin wahnsinnig stolz, dass unser kleines Projekt so gestartet ist und dass es immer besser wird. Jetzt gleich sentimental. Also, bis zum nächsten Mal. Alles erdenklich Gute. Eure Giganten.